Als ich den Podcast Was spielst du so vor ziemlich genau 3 Jahren begonnen habe, habe ich zum Einstieg ja gerne mal ein paar treffende Zitate verwendet. Das Ganze driftete aber ganz schnell ab in eine andere Richtung und stattdessen fing ich an, über weiße Plastikgartenstühle, sehr alte Großväter, Streukäsetütchen, komisch geformte Ersatzteile, Anleitungsheftchen und das ganze Konzept von Einleitungen an sich zu sprechen. Wenn es nicht einem Fiebertraum ähnelt, dann ist es auch kein Was spielst du so Intro. Heute würde ich aber gerne mal wieder zu den Zitaten zurückkehren und mich selbst zitieren. Huch, oh je, nämlich mit meinem Intro aus meiner allerersten Folge Was spielst du so? Wie oft bin ich schon durch meine überquellenden Spielebibliotheken gepflügt, habe minutenlang gescrollt und mir hunderte Spiele angesehen, nur um am Ende das Fazit zu ziehen, ich habe einfach nichts zu spielen, in die Küche zu wandern und mir frustriert einen Schokoriegel zu holen. Was ich aber eigentlich meine, ist natürlich, ich habe nichts Gutes zu spielen und genau deswegen brauchen wir Freunde und Kollegen, die uns spannende neue Spiele empfehlen, die wir so noch nicht auf dem Schirm hatten. Meinen heutigen Gast kennen Sie vielleicht aus Formaten wie »Kann ich mit Ihnen über Stellaris reden?« und »Hat da jemand Stellaris gesagt? Teil 14?« Heute hat er aber tatsächlich ein anderes Spiel dabei. Dieses soeben zitierte Intro passt heute noch besser als vor 3 Jahren, denn wir haben einen sogenannten Full-Circle-Moment erreicht. Und ich darf noch einmal fragen, Micha, was spielst du so?
Ja, ich spiele Stellaris.
Nein, wer hätte das gedacht? Oh
endlich
mein
ist
Gott.
Es soweit. Endlich ist es soweit, dass ich irgendwo darüber reden darf, nachdem es mir jahrelang vertraglich verboten war. Den kompletten Podcast. Nein, war es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich eine lange Stellaris-Pause hinter mir habe. Seit 2021, seitdem Nemesis rausgekommen ist, der DLC und das Aquatics Species Pack mit so Wasserwesen, hatte ich es nicht mehr gespielt. Weil irgendwie dann andere Sachen erschienen sind, weiß ich nicht, die Baldur's Gates und sonst was dieser Welt, die mich irgendwie mehr gepackt haben. Und jetzt bin ich zurückgekehrt vor kurzem, weil ich mir dachte, guck doch mal wieder rein und ja, jetzt hänge ich wieder drin.
Ja, das, ich meine, das hätte man sich ja denken können, dass das schief geht, aber es ist tatsächlich ein besonderer Anlass. Wir haben ja auch zeitgleich, vermutlich erscheint das halbwegs zeitgleich, wir werden es sehen, aber wir haben ja auch endlich eine ganze dedizierte Folge zu Oblivion gemacht, weil auch da mir eigentlich selten bis nie erlaubt ist, tatsächlich mal offiziell darüber zu sprechen, weil die Leute auch einfach die Schnauze voll haben, mich über Oblivion reden zu hören. Und ich mache es ja sowieso schon völlig ungefragt, selbst wenn es nicht um Oblivion geht. Und das ist eben auch dein Oblivion. Stellaris ist dein Oblivion. Und ich habe mich noch nie getraut, nachdem ich weiß, wie das ausartet, wenn ich mit dir über City Skylines rede allein, habe ich mich nie getraut, diese Folge mit dir zu machen. Aber mein Gott, was ist das Leben ohne Mut?
Ja, es wird auch nicht so schlimm. Doch, es wird schlimm. Doch, ich gebe es zu. Ich habe hier 4 DIN A4-Seiten Notizen mir angelegt, extra, um alles wirklich detailliert durchgehen zu können. Nee, es ist wirklich ein guter Anlass auch, um das zu machen, weil ich meine, das Spiel ist jetzt seit 8 Jahren draußen, was für mich allein schon surreal ist, weil ich mich immer noch an den Tag erinnere, als ich zu Paradox gegangen bin auf der Gamescom. Damals in Köln und mir Projekt Augustus anschauen sollte und ich schon völlig desillusioniert war, weil ich dachte, Projekt Augustus, das ist doch bestimmt ein Römerspiel. Und nichts gegen Römerspiele, sie haben ja später noch Imperator Rome gemacht und so und ich mag das Setting an sich, aber es war jetzt halt nicht so spannend, ne, für mich. Und dann zeigen sie mir in diesem Container, der zwischen den Hallen stand und auf den die Sonne draufgebrannt ist, dass es da drin Temperaturen hatte wie in einem Hochofen, zeigen sie mir Stellaris und erzählen mir alles über ein Weltraumspiel, wie ich es immer haben wollte, sodass ich mit großen Augen von dieser Gamescom oder von diesem Termin auch schon zurückgekehrt bin und allen gesagt habe, Paradox macht mein Traumspiel, die machen genau das, was ich haben will. Am Ende der Partie können die Roboter einen Aufstand wagen, wenn du irgendwie intelligente Roboter hast. Das habe ich immer gewollt. Da sind all die Geschichten drin, die ich immer irgendwie erleben wollte und die ich kenne aus Science-Fiction-Serien. So. Und wenn ich überlege, ich meine, das war 2015, ne? Das war noch vor Release, ist dann 2016 rausgekommen. Und das ist ewig her. Und wenn ich zurückschaue, was sich in der Zeit alles getan hat und auch wie viel natürlich DLCs erschienen sind, wie viele Patches erschienen sind, wie viel sie an den Mechaniken geändert haben, kommt es mir so vor, als wäre das vor 8 Jahren ein komplett anderes Spiel gewesen. Mit irgendwie drei unterschiedlichen Antriebsarten, zwischen denen man noch wählen konnte, was sie dann mit Stellaris 2.0 vereinfacht haben, mit so einem Planetenpuzzle, wo man die Gebäude drauf verteilt hat und deine kleinen Bewohnerchen, die da auf dem Planeten wohnen, dass sie dann da gearbeitet haben, gibt's auch nicht mehr. Also ganz vieles, was gekommen ist und wieder gegangen ist, wie im Leben. So, also und umso schöner war es jetzt halt einfach wieder einzusteigen und zu gucken, wo stehen wir denn jetzt?
Ja, okay. Ich wollte gerade, ich habe gerade den Fehler gemacht und kurz gedacht, das ist einfach ein normaler Dialog hier und hätte fast schon direkt gefragt, was ist denn jetzt anders? Und dachte, nein, um Gottes Willen, das darfst du noch nicht fragen, Geraldine, denn ist ja jetzt, also dann habe ich ja diesen Podcast quasi schon beendet, wenn ich das frage, weil dann kann ich ja rausgehen. Muss ich vorher eigentlich theoretisch noch andere Sachen fragen, fällt mir auf. damit wir noch kurz über irgendwas anderes reden können. Hab darüber nachgedacht. Wir hatten in dem Oblivion-Cast ein bisschen dieselbe Situation, weil wir da dachten, es gibt eigentlich kaum eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde zu Oblivion oder die ich noch nie ungefragt beantwortet habe. Und ich habe auch versucht, Fragen zu finden, die du entweder noch nie beantwortet hast oder die dir noch nie gestellt wurden. Und ich fange mal mit was chronologisch Sinnvollem und Einfachem an, weil das eben die Frage war, von der ich überrascht war, dass ich sie, glaube ich, noch nie beantwortet habe. Wann hast du denn Stellaris zum ersten Mal gespielt? Wie war das Setup? Auf welchem Schreibtischstuhl saßt du und was war dein Gefühl?
Im Büro, beim Test.
Ja.
Und mein Gefühl war, das ist ein typisches Paradox-Spiel. Weil es total faszinierend war, gerade für mich als Sci-Fi-Fan, ne, gerade wegen dieser Geschichten, die halt drinstecken. Ich meine, es gibt gefallene Imperien, so ein bisschen wie in Warhammer 40k oder auch in einem Babylon 5. Also alles Motive, die man irgendwie kennt und coole kleine Sci-Fi-Geschichten, die es damals schon hatte und von denen natürlich noch Milliarden dazugekommen sind, seitdem es rausgekommen ist. So, das habe ich damals schon geliebt. Aber ich dachte mir dann auch, also jetzt, wenn wir ehrlich sind, fertig ist es nicht. Ne, weil da so viele Ecken und Kanten noch drin waren und so viele Sachen, die halt, ne, wie man dann auch später gesehen hat, nicht zu Ende gedacht waren. Allein schon diese drei unterschiedlichen Antriebsarten, wo man irgendwie Wurmlochtore bauen konnte oder Warp-Antriebe wie in Star Trek, wo man sich komplett frei bewegen konnte oder entlang von Hyperlanes, was die eine Sache ist, die jetzt noch drin ist, weil es einfach Bewegung kontrollierter macht, wenn man nicht einfach frei überall rumfliegen kann. So, aber es ging am Anfang noch. Das heißt, es war nicht zu Ende gedacht, es war chaotisch, es hatte viele Features, auch gerade beim Planetenausbau, wo du so dachtest, geht das nicht anders? Doch geht's, ne, wie wir heute wissen. Also ich war eigentlich nicht von allem überzeugt, was da drin war, aber scheißegal, weil Sci-Fi-Fan und das Spiel, was ich immer haben wollte, und ich wusste ja, dass Paradox das Ding nicht aufgeben wird. Ne? Also da werden Patches kommen, da werden DLCs kommen. Ich weiß, dass die DLC-Politik nicht bei allen Leuten beliebt ist, weil man halt einfach nochmal wieder neu bezahlen muss für Features, die dann dazukommen und weil es sich dann über die Jahre, wenn es viele DLCs werden, halt ganz schön anhäuft. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel es jetzt insgesamt kostet, aber 500 Euro ist keine Ahnung, wenn man wirklich alles kaufen möchte. Es gibt auch einen DLC-Abo-Pass inzwischen, glaube ich.
Sims 4 übertrifft das ja. Sims 4 hat ja die 1000 Euro schon überschritten.
Ja, aber Sims 4 hat auch bis heute noch Dinge, von denen man sagt, es funktioniert nicht richtig. Hat Stellaris für mich auch, ne? Mhm. So ein bisschen damals habe ich es dann halt einfach getestet, weil das hätte ich auch niemand anders machen lassen. Ich weiß nicht genau, wie die Situation war, ob ich Leuten den Key aus der Hand gerissen habe, um das installieren zu dürfen, aber es war, glaube ich, allen klar, wenn das Ding kommt, dann muss ich es testen. Hab's getestet und bereue nichts seitdem. Also ich habe das super viel gespielt tatsächlich. Also danach die Zeit, ich meine, das war ja ungefähr auch dann die Zeit, als der GameStar-Podcast gegründet wurde, Anfang 2017. Mhm. Und da war ich halt noch tief versunken in diesem Spiel und in all seinen dann schon erschienenen Erweiterungen, dass ich halt die ganze Zeit damals noch Dimi und Maurice genervt habe mit Stellaris-Geschichten. Und das Publikum natürlich auch, also euch alle da draußen, die ganze Zeit von Stellaris erzählt, bis es halt zu diesem Running Gag geworden ist, dass es von mir ein stiller Hilferuf ist und ihr die Polizei rufen müsst, wenn ich nicht Stellaris sage in einem Podcast. Weil es ist ja dann stimmt was nicht. Ne? Also das ist unser geheimes Zeichen. Das gilt bis heute übrigens.
Ja, aber zum Glück scheint ja alles in Ordnung zu sein.
Bis jetzt ja.
Ich finde das immer so absurd, mir dann doch ins Gedächtnis zu rufen, dass Stellaris, ich meine, klar ist es lang her, 2015, wie du sagst, aber doch kein besonders altes Spiel ist am Ende, weil du sprichst halt immer mit so einer Fondness und mit so einer Leidenschaft und so einer Persönlichkeit einfach von diesem Spiel, dass es sich halt anfühlt, als wäre das ein Spiel, was dich schon dein Leben lang begleitet, aber das ist dann halt wahrscheinlich eher Homeworld.
Ja, das ist eher Homeworld, weil Homeworld von 1999 natürlich nochmal eine ganze Ecke älter ist als Stellaris, das wie gesagt 2016 rausgekommen ist, seit 2015 kenne ich es seit diesem Gamescom-Termin. Aber wenn ich so überlege, ich meine, in 8 Jahren passiert wahnsinnig viel im Leben. Ne? Also wenn ich überlege, wer ich war vor 8 Jahren und wo ich war und was meine Situation war, sowohl privat als auch beruflich, war das, kommt mir das auch vor wie eine andere Welt. Ja. Also insofern ist es schon, hat es mich durch eine ganz eigene Phase meines Lebens begleitet seitdem. Und das, finde ich, ist auch immer ein wichtiger Punkt, gerade wenn man über so Leidenschaften redet, die verknüpfen sich ja dann auch immer mit allen anderen Umständen drumherum.
Ja.
Ne? Natürlich ist Gaming ein Hobby und bei mir jetzt zufällig auch mein Beruf, ja, aber mein Leben drumherum ist irgendwie dann doch wieder damit verquickt. Ich erinnere mich, wie ich Stellaris, damals Synthetic Dawn, das Synthetic Dawn Story Pack war das erste Storypack, oder mit dem wurde halt eingeführt, dass man Roboter spielen kann. Und darunter auch Roboter, die wie die Matrix Lebewesen nehmen und als Batterien benutzen, um damit Energie zu gewinnen. Ne? Und ich weiß noch, wie ich so ein Volk gespielt habe und damals gerade einen Beziehungswechsel hinter mir hatte. Und ich habe das gespielt bei meiner neuen Freundin, bei der zu Hause auf ihrem PC. Und dann hat sie mich gefragt, ja, und was spielst du denn da so? Und ich so, ah, geil, dass du fragst. Okay, wir sind so ein Roboterschwarm, der alle organischen Lebewesen einfach entweder umbringt oder vereinnahmt, um sie als Energiequelle zu nutzen, bis sie nicht mehr können. Und sie so, ich denke über diese Beziehung nach. So
ungefähr. Ich dachte, da wusstet ihr, es ist Liebe, aber...
Ja, jetzt ist es um uns geschehen. Und sie so, was? Das ist meine Lieblingsart von Roboterschwarm. Von all den Arten an Roboterschwarm, die ich so liebe. Nee, aber das, ne, deswegen, das verbindet sich halt dann so miteinander.
100%, ja.
Es ist also schon eine wilde Zeit irgendwie gewesen, jetzt die 8 Jahre. Wie gesagt, mit dieser Pause halt dann dazwischen.
Das stimmt. Ich bin, also das kann ich 100% unterschreiben, dass wenn es so Spiele gibt, die man auch irgendwie immer wieder spielt oder irgendwie konstant spielt oder selbst jahrelang irgendwie nicht spielt und dann wieder vorholt, man verknüpft die unheimlich mit Erinnerungen, mit Menschen, mit Snacks. Ich habe schon mal erzählt, ich verknüpfe Assassin's Creed 1 immer mit Sahne-Kakaokugeln. Das ist einfach wundervoll.
Sehr random, aber ja, okay.
Ja, weil damals, ich sag jetzt nicht, welche es sind, aber ich habe damals diese sehr speziellen Sahne-Kakaokugeln für mich entdeckt, als ich das erste Mal Assassin's Creed 1 gespielt habe. Und deswegen verknüpfe ich das sehr wohlig warm miteinander.
Ah ja, für mich ist Homeworld für immer verknüpft mit dem Waschmittel meiner Eltern. Weil klar, Erinnerungen und Geruchsvermögen oder Geruchserinnerungen sind ja irgendwie sehr stark miteinander verkurbelt im Gehirn. Und bis heute, wenn ich dieses Waschmittel rieche, denke ich an Homeworld-Missionen, die ich gespielt habe, während halt 2 Zimmer weiter, daher kommt's, neben dem Rechnerzimmer, wo ich halt gespielt habe, war halt die Waschmaschine und hat vor sich hin gewäschelt.
Und
so hat sich das auch für immer bei mir verknüpft. Immer wenn ich meine Eltern besuche und sie dieses Waschmittel benutzen, denke ich, ah, ich muss mehr Zerstörer bauen oder sowas.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Ich muss übrigens gerade, weil wir jetzt so emotional sind, mache ich den Moment kurz kaputt, weil ich habe noch einen Gut bei dir. Es ist jetzt meine Rache für den Oblivion-Cast, wo du gesagt hast, du hast Oblivion damals gespielt und keinerlei Erinnerung daran, weil es hat gar nichts in dir ausgelöst und eigentlich weißt du auch gar nicht so richtig, was so toll daran ist. Ich muss dich jetzt nochmal fragen, was zum Teufel ist eigentlich der Unterschied zwischen Homeworld und Stellaris?
Alter! Okay, ja, Wahnsinn. Okay.
Den hatte ich gut.
Ja, lehn dich doch mal zurück, jetzt kommt ein längerer Vortrag.
Oh, okay.
Nein, gut. Stellaris ist einfach natürlich so ein 4X-Strategiespiel, wo man ein ganzes Imperium verwaltet mit Planeten, die man ausbaut und Flotten, die man aushebt, um dann halt die Galaxis zu erobern oder verschiedene andere Dinge mit ihr zu machen. Da kommen wir noch hin, weil man muss nicht erobern spielen. Ne? Man kann auch irgendwie ein Megakonzern sein, der seine Waren an alle verkauft oder sowas. Homeworld ist einfach ein 3D-Echtzeitstrategiespiel in Space. Also einfach ein Spiel, wo man in einer fantastischen Kampagne, die ich nie vergessen werde, eine Flotte zurückführt zu ihrem lange verlorenen Heimatplaneten mit ganz tragischen Momenten drin. Fritz hat es neulich gewagt, zu mir zu sagen in einem Podcast, dass er diese Kampagne nochmal gespielt hat. Und ja, so toll war sie dann auch nicht. Da war ich kurz davor, einfach zu sagen, okay, weißt du was? Gut, das wäre jetzt der Moment, wo wir nicht mehr miteinander sprechen, Fritz. Ja, aber mir wird die für immer auch da wieder, ne, weil es halt vielleicht eine bestimmte Lebensphase war, in der mir die einfach besonders wichtig war. Auch die wird mir immer im Herzen bleiben. Aber weißt du was? Homeworld ist tatsächlich ein Aufhänger dafür, warum ich jetzt wieder Stellaris spiele.
Oh, okay.
Und zwar war ich ja, wie viele Leute, durchaus enttäuscht von Homeworld 3. Ich bin froh, dass es das gibt, aber es hätte ein anderes Spiel sein können und eine coolere Kampagne auch haben können, als es dann im Endeffekt hatte. Schade. Ja. Hab's natürlich gespielt gehabt und hab dann dadurch aber wieder Lust bekommen auf mehr Weltraum und mehr Weltraumstrategie. Und deshalb habe ich angefangen, Sins of a Solar Empire 2 zu spielen. Mhm. Was jetzt vor kurzem aus dem Early Access rausgegangen ist. Und das ist nicht 1:1 wie Homeworld, aber es ist auch nicht wie Stellaris. Es ist so ein Zwischending. Also das läuft auch in Echtzeit ab. Auch da baust du Raumflotten, aber du besiedelst auch ein paar Planeten und baust die aus. Nicht in so einem großen Maßstab galaxieweit wie Stellaris, sondern nur in ein, zwei Sonnensystemen. Aber das Coole ist, es hat halt eine sehr spielstarke KI und es sieht klasse aus. Also du kannst halt dann reinzoomen von dieser ganzen Sonnensystemansicht bis hin zu einzelnen Raumschiffen, die sich dann da bekriegen. Super tolle Grafik, habe irgendwie ganz viele YouTube-Videos darüber angeschaut, weil es nicht mal so überkomplex ist, aber es doch viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, dieses Spiel zu spielen. Und weil ich mich sehr freue auf eine Mod, die dafür erscheinen wird, nämlich Star Trek Armada 4. Star Trek Armada waren in den 2000ern so Echtzeitstrategiespiele, auch im Weltraum, aber zweidimensional, also platt im Star Trek-Universum. Und es gibt Modding-Teams für Sins of a Solar Empire, die daraus ein Star Trek Armada 3 gemacht haben mit den Star Trek-Schiffen. Und für den zweiten Teil kommt jetzt halt Star Trek Armada 4 sozusagen, natürlich nicht offiziell, aber halt so heißt die Mod, auch wieder mit hier Star Trek-Schiffen, so eine Galaxy-Klasse wie die Enterprise D und so. Und ich dachte mir, ah, oh, da freue ich mich schon. Ja, und deswegen spiele ich Sins of a Solar Empire 2. Aber als ich das gespielt habe, habe ich dann gedacht, ja, aber irgendwie, irgendwas fehlt dir. Und das ist einfach dieser Maßstab, den Stellaris hat. Ne? Einfach dieses Galaxieweite, einfach dieses noch mehr rollenspielerische, welches Volk ich spiele, was ich mir da für Kopfgeschichten zurechtlege. Das ist ja das Geile an Stellaris. Das Beste an Stellaris ist in meinem Kopf. Ne? Und da könnt ihr natürlich nicht reinschauen, aber ich kann ja den Mund aufmachen und es rauslassen sozusagen. Und da hatte ich dann mal wieder richtig Bock und habe dann gesehen, ah, da erscheinen gerade neue Erweiterungen. Die haben ja bei Stellaris jetzt dieses Season-System eingeführt, wie in Anno. Jetzt habe ich dich getriggert.
Ich bin hellwach plötzlich. Ja.
Genau, dieses Season-System wie in Anno 1800, also dass sie unterschiedliche Erweiterungen in einem bestimmten Zeitraum zusammenfassen zu einer Season. Da sind ja auch nicht immer alle Erweiterungen geil in einer Season, da kommen wir jetzt gleich nämlich hin, weil das ist jetzt auch Teil dessen, was ich gespielt habe, die neuen Erweiterungen. Aber ich dachte mir, hey, das ist eine gute Idee, ich finde das plausibel, das hat bei Anno sehr gut funktioniert, ich will mir das einfach mal anschauen.
Also ich bin so froh, dass du fragst. Ich wollte schon länger von der Season-System in Anno 1800 erzählen. Nee, wir kommen tatsächlich, kommen jetzt zu dem Punkt, ich komme zu der Frage, die ich mich noch nicht getraut habe zu stellen. Und die unerwarteten Fragen, die du vielleicht noch nicht gefragt wurdest zum Thema Stellaris, die streue ich dann so ein. Ich guck mal, wann sie passen. Oder auch, wann sie am wenigsten passen, dann streue ich sie ein.
Okay, ich freue mich.
Das heißt, wir kommen jetzt zu der Frage, was ist es denn jetzt? Du hast gesagt, du hast es jetzt nochmal gespielt und warst überrascht und gespannt zu sehen, was es denn jetzt ist. Und
ja,
was ist es denn jetzt?
Es ist gar nicht so anders, ehrlich gesagt.
Ach so, ja gut, dann nächste Frage.
Ja, das ist cool. Also das Spannende ist ja einfach, was haben Erweiterungen seitdem hinzugefügt? Und es war durchaus einiges. Ich spoilere es gleich. Ich habe auch für diesen Podcast hier, das machen wir am Ende, dann kannst du dir einen Kaffee holen gehen oder einfach nochmal eine Runde spazieren gehen, irgendwie mit dem Hund raus. Oder besorg dir erst einen Hund und geh dann mit dem Hund raus, weil das wird dann länger dauern. Ich habe eine Tierlist angelegt, aller Stellaris Addons, die erschienen sind bis jetzt und die ich gespielt habe. Und es war einfach spannend reinzugucken. Einerseits, ja, es gibt halt neue Vasallenmechaniken aus dem Overlords DLC oder Overlord, was jetzt aber nicht das Spannendste für mich ist, weil ich brauche nicht unbedingt einzelne Einstellungen für Vasallen, wo ich dann festlegen kann, was dürfen die nicht. Mir doch egal, wenn das meine Vasallen sind, dann haben die einfach zu gehorchen, da brauche ich jetzt nicht so viele Details. Aber was mir sehr gut gefallen hat und was dann gerade raus war, war die Erweiterung The Machine Age. Mhm. Und The Machine Age ist eine Erweiterung, die die Roboter-Imperien, da schließt sich auch wieder ein Kreis, die Roboter-Imperien ausbaut, dass die, genauso wie biologische Imperien, am Ende nochmal, oder beziehungsweise im Midgame zum Late-Game, nochmal die Möglichkeit haben, so einen Aufstiegspfad zu gehen und sich in komplett unterschiedliche Richtungen zu entwickeln. Du kannst dann zum Beispiel mit deinem Roboter-Imperium komplett virtuell werden. Dass all deine Einwohner, all deine Roboter geben halt ihre körperliche Form auf und existieren nur noch als Programme auf einem Server. Und das heißt auch, wenn du dann irgendwie Arbeitsplätze hast auf deinen Planeten, in deinen Fabriken und so, und die müssen gefüllt werden, dann ist da halt direkt ein Roboter, der da reinprogrammiert wird. Da musst du nicht warten, bis endlich mal jemand geboren oder zusammengebaut wird im Roboterfall, sondern die werden halt direkt einfach dafür auf dem Server erzeugt. So. Das Web-Development-Imperium bist du da, mehr oder weniger.
Guck, das ist der perfekte Moment, um eine unerwartete Frage einzustreuen. Wir machen quasi, du erzählst chronologisch und ich streue die unerwarteten Fragen ein, um dich kurz abzulenken. Unerwartete Frage Nummer 1 über Stellaris. Von allen Spezies aus der Spezienliste von Stellaris, was glaubst du, welche zwei wären am ehesten richtig krasse Fans unseres Podcasts und welche zwei würden ihn hassen?
Auch zwei?
Ja.
Auch zwei? Naja, da man sich die Imperien ja selber baut, was ich am Anfang, da war ich super skeptisch übrigens, als sie mir das vorgestellt haben, weil ich mir dachte, ich kann mich doch niemals so sehr identifizieren mit so einem komplett selbstgebauten, eigentlich gesichtslosen Imperium, als mit dem, was man aus Master of Orion kannte, nämlich vorgefertigten Völkern. Dann ist mir aber eingefallen, Moment mal, normalerweise, wenn es vorgefertigte Völker gibt, spiele ich immer die Menschen, weil ich bin ja selber einer. Ne? Und im Stellaris bin ich viel mehr gereizt,
das
halt unterschiedliche.
Behauptest du immer noch.
Ja, denke ich. Ja? Also findet selber raus. Und in Stellaris baue ich mir ja selber dann was und irgendwie so eine Kopffantasie. Das heißt, wenn ich jetzt mal in die Geschichte zurückdenke, der Völker, die ich so gespielt habe in all meiner Zeit, ich hatte mal so einen Totenkult, der hieß einfach nur die Kälte, die sich über das Universum ausgebreitet hat. Die haben ihre Armeen als Zombies aus den Überresten ihrer Feinde auferstehen lassen und ihre eigene Bevölkerung geopfert für bestimmte Vorteile dann für ihr Imperium. Ich glaube, das ist so der typische Podcast-Hörer, würde ich sagen.
White Walker im Grunde, ja.
Im Prinzip, ja. Also ich kann die, wenn die da ihren Totenkult und dann machen sie da ihre Opferrituale und holen ihre Zombies aus dem Boden, kann ich mir die vorstellen, wie die halt einfach hier die Kopfhörer in den Ohren haben und sich ein bisschen unseren Podcast nebenher anhören. Also das.
Ach Mensch,
ja.
Wie schön.
Da würde
ich höre ja immer gern, bei welchen Gelegenheiten Leute unseren Podcast hören. Und klar, sie erzählen uns dann manchmal, ey, beim Kochen, beim Wäschemachen, bei der Arbeit. aber beim Imperium unterjochen ist doch noch viel besser.
Ja. Wer unseren Podcast, glaube ich, nicht so sehr hören würde, war eine Spezies, die ich auch mal gespielt habe. Das waren so Steinwesen, die einen Megakonzern gebildet haben, weil eine Eigenschaft, die man für sie auswählen kann, ist, dass die Rohstoffe ausdünsten oder ausatmen. Also weil die ja eher aus Stein bestehen, kommen aus denen halt Rohstoffe raus. Einfach. Und meine Fantasie im Kopf, das funktioniert im Spiel so 1:1 nicht, aber meine Fantasie im Kopf war, dass die Gold ausdünsten und das dann verkaufen an alle anderen Völker. Dann errichtest du Filialen auf deren Planeten, wirst dadurch immer reicher. Und ich glaube, die werden einfach zu beschäftigt, um einen Podcast zu hören. Und es sind Steine, die haben keine Ohren.
Okay, okay. Ja? Ich finde es eine gute Theorie. Ich hab sogar eine eigene Theorie mitgebracht, basierend auf meinem absolut non-existenten Wissen über die Spezies. aber ich würde mal behaupten, von den, also jetzt nicht von den selbst erstellten Völkern, sondern wirklich von den Spezies, die existieren, würde ich sagen, am liebsten mögen die Säugetiere unseren Podcast, weil ich stelle mir vor, dass das alles Fettbären sind.
Ah ja.
Was bestimmt korrekt ist.
Korrekt.
Und ich würde sagen, am wenigsten mit unserem Podcast anfangen können die Fungoiden, das die Pilzwesen. Weil ich glaube, als Pilz hast du einfach schon alles gesehen. Als Pilz kannst du ja wirklich, also du kannst ja überall leben, du kannst überall hin, du kannst machen, was du willst, du bist vielleicht auch schon tausende Jahre alt. Ich glaube, du hast alles gesehen als Pilzwesen. Ich glaube, wir können Pilzen nichts Neues erzählen.
Das ist ein sehr gutes Argument. Wobei es bei den Pilzwesen ja die legendäre Meme-Spezies gibt, die Paradox damals noch vor Release in ihren Streams gespielt hat, die ich mir natürlich alle angeschaut habe, nämlich die Blorg, was die scheußlichste Spezies ist und das scheußlichste Porträt, was es im Spiel gibt, weil es einfach so ein Haufen Schwabbelmasse ist. Und die ziehen hinaus ins All einfach nur, um Freunde zu finden.
Oh.
Und einfach Leute zu umarmen und alle finden sie so eklig. Und ich glaube, die würden uns auch hören, weil wir wären ihre Freunde. Natürlich.
Ja,
ich habe auch so einen kleinen Stoffblock, den habe ich jetzt leider gar nicht da. Der steht, glaube ich, irgendwo im Büro oder in einem anderen, in einer Kiste oder weiß nicht, bin auch seitdem irgendwie dreimal umgezogen gefühlt.
Oh mein Gott, er wird so vernachlässigt, Micha.
Ja, das stimmt. Ich muss immer wieder rausholen und anfangen ein bisschen knuddeln.
Ja.
Aber die wären unsere Freunde.
Ja, das wären sie, auf jeden Fall. Das stimmt. Aber so intelligente Pilzwesen, ich glaube, die würden sich denken, mein Gott, das weiß ich doch alles, die können mir nichts Neues mehr erzählen. Ja, das stimmt. Mein Gott, jetzt hier neues GTA, weiß ich doch schon längst. Ich kann jetzt in die Zukunft gucken, was Pilze halt zu machen.
Ja, ja, klar, in die Zukunft gucken, das weiß man ja. Das ist ja klar, genau. Die haben auch immer so einen Champignon, wenn du den kochen möchtest, sagt ja auch immer so, lass es lieber. Und du so, hä, was denn? Ach so.
Das würde ich nicht machen, Bro. Ja, oh.
Wenn ich du wäre, ne? Ja, würde ich lassen.
Ja, absolut. Ja. Danke, dass wir diesen Exkurs gewagt haben. Dann steigen wir jetzt wieder ein. Du hast gesagt, das war, also die Web, wie hast du es genannt, die Web-Developer,
die Web-Developer-Imperium, ja.
Das neue Web-Developer-Imperium war ein Highlight von dir?
Das war, habe ich aber nicht gespielt, das ist einfach nur eine coole Entwicklungs, coole Entwicklungsrichtung. Was ich gespielt habe, war der Orden von Pasch. Das sind religiöse würfelförmige Roboter, weil so ein Würfelroboter-Porträt war Teil dieser Season. Das gab's halt irgendwie mit dazu. Und ab diesem Add-on, seit The Machine Age, kann man Robotern nicht nur ein Schwarmbewusstsein geben, also dass sie halt einfach nur Drohnen sind, sondern man kann ihnen auch, wie allen anderen Völkern auch, so Ethiken geben und Werte. Und ich habe mir gedacht, mache ich sie religiös, weil religiöse Völker im Spiel lehnen maschinelles Leben ab, weil das Abschaum ist und ein Verstoß gegen die Göttlichkeit. Also immer, wenn du einen Roboter spielst und du triffst auf irgendjemanden, der religiös ist im Spiel, ist das automatisch dein Feind, weil er sagt, du bist eine Schande vor Gott. Sozusagen. Es darf kein maschinelles Leben geben, nur organisches Leben zählt. Und ich dachte mir, ist ja umso besser, dann mache ich doch Maschinen religiös. Und das Schöne ist, das Spiel hat dann auch eine eigene, es gibt ja so Ansagerstimmen, die dir bestimmte Dinge im Spiel ansagen. Und da kannst du halt dann natürlich die religiöse wählen für Roboter. Und die sagt dann so schön, maschinelles Leben ist ein Verstoß gegen die Göttlichkeit. Ach nee, warte. Und mein Kopfkino war der Orden von Pasch, dessen Vorstellung vom göttlichen Paradies besteht darin, dass eines Tages alle geworfenen Würfel dieselbe Augenzahl haben. Ne? Deswegen der Pasch. Also erst dann, wenn wir alle dieselbe Augenzahl haben, werden wir wahre Göttlichkeit erreichen. Und ihr Plan war, auch ein neues Feature zu benutzen von The Machine Age, nämlich die Kosmogenese, mit der man selbst zu einer interstellaren Krise wird, weil man lernen möchte, die Realität zu verformen. Also es ist so ein, man wird dann unglaublich mächtig im Punkto Wissenschaft. Man baut eine riesige Batterie im Weltraum, wo man organische Lebewesen reinpfercht, um sie als Prozessoren zu benutzen. Also es ist quasi mein Schwarm von damals, der nur Energie gewonnen hat aus Menschen, nochmal hoch 10 und noch fieser, weil sie halt dann Lebewesen als Computerprozessoren benutzen, um die Realität zu berechnen. Und mein Plan war, dann sozusagen die Realität so umzubauen, dass wir alle dieselbe Augenzahl werfen und dann kann die Welt untergehen.
Ey, jeder braucht Hobbys. Andere Leute häkeln und andere nehmen sich vor, ich würde gern lernen, die Realität zu verformen. Es ist wichtig, Leidenschaft für irgendwas zu haben, ja, und ich unterstütze das.
Das Tolle ist, weißt du, was mich davon abgehalten hat, die Realität zu verformen?
Skill-Issue, würde ich sagen.
Nein, ich war zu beliebt.
Oh nein.
Ich war zu beliebt. Die anderen mochten mich zu sehr. Und es gibt ja diese galaktische Gemeinschaft im Spiel, ne, sozusagen den Senat wie in Star Wars. Und dann ist eine Krise ausgebrochen. Irgendjemand hat sich zu einem großen Khan erklärt und da irgendwie durch die Galaxie marodiert. Und dann sind auch verschiedene Endgame-Krisen ausgebrochen. Es gibt auch eine neue Endgame-Krise in The Machine Age, die sehr cool ist, weil es zum ersten Mal einerseits möglich ist, mit ihr zu reden, also wirklich auch Aufträge für sie zu erfüllen, und es gibt die Möglichkeit, ihr zu helfen dabei, alles Leben auszulöschen. Also du kannst mit der Endgame-Krise zusammenarbeiten, wenn du das möchtest. Maya natürlich nicht, weil der Galaktische Senat hat mich dann erwählt, den Orden von Pasch zum galaktischen Wächter, der uns alle retten wird. Und dann darf ich keine Krise mehr werden. Dann darf ich sie nicht mehr als Prozessoren benutzen, die ganzen schleibigen organischen Batzen, sondern dann musste ich leider für sie da sein und sie beschützen vor dieser großen Krise.
Ach Mann, ich wollte ja noch sagen, ich mag das sehr gern, die Kombination aus religiösen Roboterwürfeln, die was gegen Roboterwürfel haben. Was auch noch, ich meine, aufgrund der Voiceline wirkt es nicht so, aber was auch noch eine sehr schöne Möglichkeit wäre natürlich, dass sie sich selbst gar nicht bewusst sind, dass sie Roboter sind. Dass sie so ein Selbsthass auf sich empfinden, so wie Synths aus Fallout. Und das selber, ihnen ist es gar nicht bewusst, sie unterdrücken das vielleicht sogar. Es erinnert mich auch an nicht nur diverse Synths aus Fallout, die sich nicht bewusst sind, dass sie Synths sind, sondern auch diesen einen Roboter, der wirklich extrem roboterig aussieht und nicht wirklich wie ein Mensch oder irgendwie groß menschlich geformt ist oder so. Und der dir extrem selbstbewusst erzählt, mit so einer flirty Stimme, dass er ja eine sexy Frau ist und dass, keine Ahnung, warum du sie denn jetzt so anschaust. Und dann kann man sagen, oh, ach so, du bist eine Frau. Und dann sagt sie so extrem selbstbewusst in ihrer Roboterstimme, ja, natürlich, das sieht man doch, oder? Und sagt man so, ja, stimmt, doch, jetzt, wo du es sagst. Das liebe ich. Ich mag das Selbstvertrauen, ich mag die Ausstrahlung. Vielleicht ist es das.
Ja. Meine Fantasie war, dass für uns natürlich alle anderen auch Würfel sind, nur schlecht zugeschnitten. Ja, also alle anderen Wesen, denen wir begegnen, die müssen nur begradigt werden, aber das können wir ja dann auch machen, wenn wir die Realität erstmal manipulieren können.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also du meinst, wir sind einfach extrem klumpige, unförmige Würfel.
Richtig. Alle in uns allen schlummert die Seele des göttlichen Würfels. Nur müssen wir noch dahin geleitet werden durch Verzerrung der Realität, damit auch wir eines Tages dieselbe Augenzahl werfen können wie alle anderen auch.
Das klingt.
Roboterglaube ist kompliziert. Roboterspiritualität ist wirklich ein komplexes Thema.
Also das klingt auch nach einem Buddy-Horror-Film irgendwie, mit wir müssen alle irgendwie zu Würfeln verformt werden. Aber gut,
hätte es ja werden sollen, aber ist ja dann leider, sind sie mir dann um den Hals gefallen und haben gesagt, du bist unsere letzte Hoffnung, Obi-Wan Micha. Wir müssen dieses Universum retten. Und
dann wär's ja auch unangenehm
dann gewesen, konnte ich nicht mehr. Dann war ich so, okay, dann bringe ich euch nicht alle um. Oder vielleicht nur ein paar von euch. Aber. Ja, das war süß. Und ich habe dieses Add-on wirklich genossen. Also ich finde, das ist einer der besten DLCs, die jemals erschienen sind für Stellaris, was ja schon eine Kunst ist, nach 8 Jahren, in denen nicht alles gut war. Ja, wir kommen noch dahin, was auch nicht gut war. Aber ich habe gedacht, wow, also diese Aufstiegspfade, ne, es gibt natürlich noch mehr. Du kannst nicht nur virtuell werden, du kannst auch irgendwie einfach ein Schwarm von Nanorobotern werden und dich zu irgendwie Raumschiffen zusammenformen, zu so Schwarmraumschiffen, die dann auch nichts kosten, weil das ist ja deine quasi Bevölkerung oder deine Nanitenbevölkerung, deine winzigen Roboterchen, über die du herrschst, fügen sich dann einfach zusammen zu einem Raumschiff und kämpfen oder zu Raumschiffen, zu ganzen Flotten und Armeen. Oder du kannst modular werden und dann halt einfach an dich dran stöpseln, was du gerade brauchst. Das war der Pfad, den ich dann genommen habe, weil so ein Würfel muss ja auch verschiedene Sachen an sich dran stöpseln, wenn er sie mal braucht.
Ja, absolut. Ja. Das ist ja auch fast schon wie so ein, ich weiß nicht, Vampir könnte man sagen, ne? So, nee. Also das ist jetzt vielleicht, ich das weiß nicht, ob es ein weit hergeholtes Bild ist. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt darauf komme, aber so, weißt du, Leute, die so andere Leute anzapfen zu eigenem Vorteil. Ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie an Vampire gedacht, vielleicht ergibt das auch gar keinen Sinn.
Nee. Ich verstehe die Assoziation jetzt gerade nicht, wie du da drauf kommst.
Nee, ach, die kommt völlig aus dem Nichts. Ich habe vorhin auch einen Vampir-Gag liegen lassen, fällt mir ein. Das kann ich eigentlich so nicht stehen lassen, als ich gesagt habe, das Spiel, was dich dein Leben lang begleitet hat, ist Homeworld. Stimmt natürlich nicht, es ist Dame natürlich.
Ja, ich war dabei, als es erfunden wurde.
Ja.
Als jemand an so einem Brett saß mit so Steinen und sich gesagt hat, Dame. Und alle drumherum so, boah, stimmt.
Genial.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, Junge. Das ist ja der Hammer. Oder Mädel, je nachdem, wer es erfunden hat. Ich weiß leider nicht, wer Dame erfunden hat.
Vermutlich eine Dame.
Aber Zapfen,
keine Ahnung.
Zapfen ist ein gutes Stichwort, denn nach The Machine Age ist in Season 8 noch ein weiterer DLC erschienen und ich habe mir den sofort schicken lassen natürlich, weil ich gesagt habe, will ich ausprobieren, das ist nämlich Cosmic Storms. Cosmic Storms ist ein DLC, der unterschiedliche Stürme einführt, die im Weltall toben können, was ich grundsätzlich für eine gute Idee halte, weil es ist immer alles cool, was irgendwie das Weltall vielfältiger macht, ne? Dass es halt nicht nur ein System ist, wo dann eine Sonne und ein paar Planeten drin sind, sondern dass da auch noch ein bisschen mehr ist, was man erleben kann. Und es hat ja schon viel, was man erleben kann im All, wenn man die DLCs hat, um es zu tun. Aber ich dachte erstmal, okay, ist eigentlich eine grundsätzlich gute Idee, das Weltall noch ein bisschen mehr aufzuwerten. Und dann habe ich gedacht, okay, habe ich den gehabt und dachte mir so, okay, was spielst du jetzt? Ja, was spielst du in einem DLC, in dem es um Stürme geht? Was macht ein Sturm? Er braut sich zusammen. Was braut man noch? Bier, richtig. Also, ich spiele eine bierbasierte Zivilisation, einen Megakonzern, der sich zum Auftrag gemacht hat, das ultimative Gebräu zu kreieren. Und witzigerweise gibt es im Spiel, das wusste ich nicht mehr, es gibt im Spiel ein Event, wenn du einen Planeten so erkundest, ne, gibt es da immer wieder so kleine Forschungsereignisse, gibt es ein Event, wo man herausfindet, dass die Atmosphäre dieses Planeten nach einem Stoff schmeckt, aus dem auf der eigenen Heimatwelt ein berauschendes Getränk gebraut wird. Und die habe ich tatsächlich dann auch gehabt und gefunden und mich dadurch wieder daran erinnert, dass es die gibt. Also perfekt passend war dann meine Fantasie, dass diese bierbraune Zivilisation der Ansicht ist, dass diese Stürme eine besondere Geschmacksrichtung hervorrufen können und wir deshalb auch die neue Herkunft im Spiel, eine Herkünfte sind ja unterschiedliche Geschichten halt zum Einstieg und unterschiedliche Ursprungs- und Vorgeschichten für dein Volk, die dann auch coole Auswirkungen haben in vielen Fällen. Deswegen habe ich auch den neuen Ursprung Sturmjäger verwendet. Der ist eigentlich so gedacht wie so eine Extremsportler-Identität, dass man halt die Stürme jagt und immer den absoluten Nervenkitzel haben möchte. Die posen dann auch immer wie so Surferboys vor den Stürmen und sowas. Fand ich aber albern. Für mich ist einfach das Ding, wir wollen diese Stürme haben, um aus ihnen berauschende Getränke brauen zu können.
Ey, das ergibt aber total Sinn, ehrlich gesagt, oder? Die Kombination, weil ich habe am Anfang natürlich logischerweise die Assoziation gehabt, das ist einfach die Bayern-Kultur.
Ja,
aber
genau.
Je mehr du beschrieben hast, desto mehr dachte ich, oh nee, eigentlich sind es mehr so die Craft-Beer-Enthusiasten.
Ja, auch, ja,
und
stimmt.
Und Craft-Beer-Enthusiasten sind ja häufig auch Hipster und vielleicht auch Sturmjäger, weil man hat ja vielleicht auch mehr als ein Hobby. Also wenn du sagst, sie posen cool und sind generell einfach so ein bisschen cool und jugendlich und ein bisschen Surferboys, denke ich mir, vielleicht sind es auch Berliner Craftbeer-Enthusiasten.
Ja.
Auch das würde für mich passen.
Ja, es ist die IPA-Community. Liebe Grüße an den Kollegen Phil Elsner an dieser Stelle.
Ja, dachte ich auch gerade. Aber auch Phil Elsner ist extrem cooler Surferboy.
Allerdings würde niemals jemand in meinem Volk Phil Elsner heißen, weil ich mir dachte, okay, wo wurde früher viel Bier gebraut? Richtig in Klöstern. Also haben all meine Leute lateinische Namen. Also
mega.
Livia Omnia oder sowas. Außer meine allererste Anführerin, die habe ich nämlich, deren Namen habe ich auswürfeln lassen, bevor ich das auf Latein umgestellt habe. Das war Heidi Bergmeister. Heidi Bergmeister. Und ich sollte dazu sagen, mein Volk waren natürlich Steine, weil ich mir dachte, wer ist am ehesten in der Lage, einem Sturm zu trotzen? Ein Stein. Deswegen Heidi Bergmeister, der Stein, hat dann mein bierbraunes Volk ins All hinausgeführt.
Mhm.
Und was ich halt machen wollte, aber in mechanischer Hinsicht, ist einfach ausprobieren, was man mit diesen Stürmen machen kann. Ne?
Ja.
Weil man kann dann Gebäude bauen, die sie anziehen oder abstoßen. Man kann irgendwann lernen, Stürme auszulösen. Diese Stürme haben jeweils unterschiedliche Auswirkungen, positive und negative. Also kannst du einen Gravitationssturm machen, der gibt dann irgendwie mehr Output von Managern und Entertainern, was ich nicht ganz verstehe, warum Gravitation das erhöht. Aber gut, dafür erhöht er irgendwie den Ressourcenverbrauch der ganzen Bevölkerung und dann wird irgendwie hinterher, wenn der wieder wegzieht, sind die Baukosten höher, dann kannst du nicht mehr so leicht Gebäude bauen. Dann gibt es verschiedene andere Stürme, irgendwie elektrischer Sturm macht dann irgendwie Schilde kaputt von Raumschiffen, die da durchfliegen. Und, ne? Also ganz verschiedene Auswirkungen, die Dinger haben können. Und ich dachte mir, ist doch witzig, wenn man dann irgendwann lernt, die auszulösen, weil dann fliege ich doch einfach zu meinen Nachbarn rüber. Ich erforsche Tarnvorrichtungen, dass ich meine Forschungsschiffe unsichtbar machen kann und fliege zu meinem Nachbar rüber und löse einen Sturm aus über seine Heimatwelt. Und das geht auch, das kann man machen. Es ist leider ein zu langer Prozess. Also es dauert dann Jahre, bis dieser Sturm beginnt. Und das nervt mich, weil ich hätte es gerne taktischer eingesetzt. Du kannst ja auch sagen, hey, da rückt gerade ein wichtiger und ein mächtiger Feind an. Mache ich doch mal schnell einen Elektrosturm, damit seine Schilde Schaden nehmen. Aber dann dauert es halt Jahre, bis dieser Sturm ausgelöst ist. Und dann ist halt, naja, dann ist es halt irgendwie witzlos.
Zumindest so als direkte Reaktion auf irgendwas machen möchte, so als Racheakt, weißt du. Und dann dauert es irgendwie 10, 12, 20
Denen
Jahre.
Denen werden wir es zeigen. Und dann bist du schon so ein Rentner
Kein Mensch erinnert sich mehr, was überhaupt vorgefallen ist.
Und dann
manche
kommt
Leute
der Sturm.
Sind gar nicht mehr da. Aber dann kommt so der Sturm und die Leute sind so, womit haben wir das denn verdient?
Und ich stehe da und so, jetzt seht ihr, was ihr davon habt.
Weißt du noch?
Vor 30 Jahren.
Vor 12 Jahren mal vor den Karren gepinkelt hast, das bräuchst du jetzt aber.
Ja, so ein Typ bin ich auch.
Ja.
Genau so ein Typ. Ja. Verschiedene Leute da draußen, die uns jetzt zuhören, ihr werdet es schon noch erleben.
So. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst vor, was in 30 Jahren passiert.
Ja.
Weil ich dich gefragt habe, was der Unterschied zwischen Homeworld und Stellaris ist.
Haha. So generell, also ich fand's tatsächlich keinen so einen coolen DLC am Ende, weil diese Stürme beschädigen dann zum Beispiel auch Planeten. Du kannst dann auch wieder Technologien erforschen und deine eigenen Leute, wenn du Sturmjäger bist, haben auch eine Fähigkeit, die diese Zerstörung halt verringert. Aber selbst wenn ich halt sage, ich löse jetzt einen Sturm aus, bewusst über meine Heimatwelt, weil ich davon Boni bekomme und weniger schlimme Nachteile habe, wenn ich halt diesen Sturmjäger-Ursprung da gewählt habe, dann gehen aber trotzdem meine Planeten kaputt. ja, und also zumindest langsamer kaputt als die des Gegners, was lustig ist, wenn man es dann dort auslöst. Im PvP stelle ich mir das auch lustig vor, vielleicht im Multiplayer dann jemanden so einen Sturm reinzuschmeißen einfach und zu sagen, wie, was ich? Nee, der kam einfach, ne, der ist da einfach entstanden. Die entstehen ja auch natürlich, also es ist nicht nur, wenn ich sie auslöse. Aber es hat sich nicht angefühlt wie irgendwas, was ich gerne einsetze und was mir irgendwie Spaß macht, es zu benutzen. Ich finde es ganz cool, wenn so ein Sturm kommt und man muss dann damit umgehen. Ist aber auch wieder nervig, weil es ist dann sehr zufällig einfach, was für ein Sturm es ist. Und der kann dir halt auch richtig eine reinwürgen, ne, wenn deine Planeten kaputt gehen und du eh schon in einer schwierigen Situation bist. Was dann so ein doofer Zufallsfaktor ist. Gibt's verschiedene Sachen in Stellaris, die das tun können. Aber naja, ist halt vielleicht ein bisschen frustrierend dann, wenn es passiert. Plus, es war noch buggy. Es gab eine Questlinie extra für so Sturmjäger, die nicht funktioniert hat, die an einem Punkt einfach stehen geblieben ist. Will nicht spoilern, worum es da ging, aber es war sehr schade, weil die war nicht ganz interessant zumindest. Und die ultimative Herausforderung für Sturmjäger und damit auch für meine bierbraune Zivilisation ist, den Supersturm zu beschwören, der natürlich am besten schmeckt, also das ultimative IPA so zu beschwören. Und wenn du das machst, das ist auch ein sehr langer Prozess, aber wenn du das machst, dann werden deine Nachbarn immer saurer auf dich, weil sie sagen, du kannst doch nicht einen Supersturm beschwören, nur im Spiel ist es, ne, weil du halt den Nervenkitzel suchst oder halt nur, um dein berauschendes Getränk draus brauen zu können, dann irgendwann werfen sie dich oder sind sogar in der galaktischen Gemeinschaft irgendwie sauer auf dich und schließen ihre Grenzen und wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Und ich habe gedacht, okay, komm, da pfeife ich doch drauf. Ja? Ich will meinen Supersturm trinken. Und dann passiert es. Ich sage, okay, löse den Supersturm aus, den Nexus-Sturm, und er kommt nicht. Er kommt nicht. Spack. Es war ein Bug, ich weiß nicht, ich kann es auch reproduzieren, es geht, er kommt einfach nicht. Und mir so dachte, komm, also Paradox, ne? Mach die Dinger doch richtig fertig. Wäre vielleicht cool gewesen, ne, so einen Sturm da zu haben und den auch zu behalten, weil der hätte mir bestimmt auch coole Vorteile gebracht. Und dann hätte ich ja immer noch am Ende die Realität verändern können und einfach und einfach alle in Bierkrüge verwandeln oder sowas und eine Krise werden. Aber es war mir nicht vergönnt, der Sturm ist einfach nicht gekommen.
Oh nein, auch wie peinlich für dich, dass du es dir dann extra mit deinen Nachbarn verscherzt hast und so und gesagt hast, nein, nein, ihr werdet schon sehen, ich werde das beste Craftbier brauen, das ihr jemals erlebt habt, und dann passiert nichts.
Ja, ich habe mich extra so eingemauert in so richtig mächtige Sternbasen als Grenzverteidigung, dass die mir auch nichts können, wenn die kommen. Ne? Also als ob ich hier im Haus die Fenster vernageln würde und sagen, ich baue jetzt meine Atombombe im Keller, hier diesen hier, ja, ihr könnt mich alle mal. Ja, und dann passiert halt nichts.
Ja. Es ist wie, wir bauen uns ein Atomkraftwerk von Loriot.
Ja.
Mit dem Pff.
Ja, genau.
Dann fallen die kleinen alle Häuser um und alle Kühe. Und das ist dann immer ein großes Hallo. Ja. Naja.
So.
Aber ich höre daraus, dass für dich das Highlight von Stellaris oder eins der Highlights generell immer noch so das Storytelling ist und so das Ausprobieren und Experimentieren.
Auf jeden Fall, ja. Also für mich persönlich ist das, was ich am allermeisten liebe an dem Spiel. Es gibt immer noch Dinge, wo ich eigentlich sage, dafür müsste ein zweiter Teil her. Ja, also es gibt immer noch Sachen wie das, ne, Kriege laufen immer noch mehr oder weniger drauf hinaus, wer die größte Flotte hat. Du bündelst deine Flotte halt zu einer Flotte und fliegst dann von Planet zu Planet, um einen nach dem anderen zu erobern, was halt irgendwie super langweilig ist. Du hast keine Eingriffsmöglichkeit direkt in die Schlachten selber, ne? Wenn so eine Raumschlacht anfängt, dann läuft die halt einfach, im Gegensatz zu einem Sins of a Solar Empire 2 zum Beispiel. Du hast irgendwie so dämliches KI-Verhalten immer noch drin, seit Jahren, wie dass es teilweise Völker gibt, die einfach ihr ganzes Territorium zuspammen mit Habitaten, mit so bewohnbaren Raumstationen. In jedes dumme Sonnensystem, wo du kommst, ist dann so eine dumme Raumstation, wo diese Affen drauf sitzen und sagen, hier wohnen wir jetzt auch. Und dann musst du die auch noch erobern und irgendwie mit Truppen besetzen, wenn du die irgendwie bekriegst. Also lauter solche Sachen. Plus auch so Usability-Sachen, wo ich mir denke, denkt da eigentlich keiner drüber nach, dass wenn du Interspezies-Kompatibilität als Aufstiegsperk dir aussuchst, dann, das heißt quasi, alle haben Kinder mit allen. Ne? Also alle Spezies können sich lustig miteinander mischen. Und wenn das passiert, hast du halt ein Spezies-Menü, in dem wenn du guckst, welche Völker wohnen in meinem Imperium, wo die alle aufgelistet werden, alle möglichen Kombinationen. Und du kannst es nicht zusammenfassen, du kannst es nicht verkleinern, du kannst nicht sagen, ne, irgendwie zeig mir bitte nicht alles oder zeig mir nur das, was wichtig ist. Das ist die ganze Liste. Gleichzeitig, wenn du Armeen rekrutieren möchtest, bekommst du für jede dieser Bevölkerungsarten einen Armeetyp und hast so eine Liste mit 300 Armeetypen, durch die du scrollen musst, um die zu finden, die du vielleicht haben möchtest, weil die besonders kräftig sind und damit kampfstärker oder so. Also lauter solche Sachen, wo ich mir denke, so, warum? Warum nach all den Jahren? Weißt du, also hätte man auch schon anpacken können, glaube ich. Das mit dem Krieg ist was anderes. Ich glaube, für diese Kriegsmechanik, die ist so tief verdrahtet in Stellaris, da müsstest du wirklich jetzt nochmal neu anfangen und sagen, wir machen eine andere Art Spiel. Ne? Oder versuchen halt darauf basierend irgendwie, dass Kriege spannender werden, ein neues Gerüst zu bauen. Aber all diese anderen Sachen, was Usability und Interface angeht, das verstehe ich nicht.
Aber guck, Interspezies-Kompatibilität und jeder hat Kinder mit jedem ist eine perfekte Überleitung für meine nächste wild konstruiert um die Ecke gedachte, unerwartete Stellaris-Frage. Erlebst du manchmal Stellaris-Momente im Alltag? So Meetings, Einkaufen, Straßenverkehr, wo du dir denkst, das ist ja unfassbar, das ist wie in Stellaris.
Das nicht, aber ich weiß nicht, ob du in meinen Kopf schauen kannst. Ja, ich bin gestern Morgen mit dem Bus in die Arbeit gefahren und stand dann an der Bushaltestelle und ich dachte mir in dem Moment, ob jetzt jemand wie in City Skylines von oben mit der Kamera auf diese Bushaltestelle immer zoomt, wie ich es mache in City Skylines, wenn ich mir denke, oh mein Gott, an dieser Bushaltestelle stehen viel zu viele Leute. Da stimmt was mit der Buslinie nicht. Und genauso war es gestern Morgen, als ich auf diesen Bus gewartet habe, standen da 40 Leute und ich dachte mir, stimmt doch bestimmt was mit der Busverbindung nicht.
Ja, da würde ich doch jetzt gerne mal von oben drauf zoomen und mal gucken, wie ich das lösen kann.
Und die auf die Linie klicken und dann gucken, okay, sind da genügend Busse eingesetzt? Gibt es irgendwo einen Stau, dass sie nicht ankommen? Ist irgendwie die Linie falsch geplant oder so, dass die Leute nicht in die S-Bahn umsteigen? Die Verspätung hatte, deswegen konnte ich mit der nicht fahren. So, also das hatte ich gestern. Aber Stellaris-Momente, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie so eine Schachtel Champignons im Supermarkt in die Hand nehme, ein bisschen mit ihr rede als Pilzwesen, dann nicht.
Schade, aber fast. Ja. Ich kann offenbar nur fast in deinen Kopf gucken. Es ist wie so durch Milchglas. Ich kann reingucken, aber ich erkenne vielleicht Sachen falsch.
Ja, es ist vielleicht verforme ich auch einfach die Realität so ein bisschen.
Ja, würfelförmig. Würfelförmige Gedanken sind ja auch.
Das wird auf jeden Fall immer, wenn ich jetzt irgendwelche Gesellschaftsspiele spiele mit einem Würfel, werde ich dran denken, dass alle anderen am Tisch ja auch Würfel sind, nur noch nicht richtig geformt. Und das noch ist ganz wichtig dabei. Noch nicht.
Noch so. Ja, noch nicht. Stichwort Zukunft. Mein Gott, unsere Überleitungen sind heute einfach, piu, 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 wir schießen die Überleitungen raus. Thema Zukunft. Wie siehst du denn die Zukunft für dich persönlich von Stellaris und im großen Scope? Also, wirst du, wenn jetzt zum Beispiel dann wieder irgendwie ein bisschen Zeit vergeht, wieder noch ein paar DLCs kommen, ein paar Updates und sich Sachen verändern, wirst du das dein Leben lang spielen? Du hast ja selber schon gesagt, es gibt ein paar Dinge, die eigentlich einen zweiten Teil gefordert hätten. Wie siehst du da die Fortsetzungszukunft? Ich habe gerade dreieinhalb verschiedene Fragen gestellt, aber ich weiß, du bist dem gewachsen.
Ja, ich krieg das hin. Also ich glaube, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, weil ich halt gespannt bin, auch dann immer wieder, was sie halt an Dingen noch reinbauen, auch vor allem an Geschichten reinbauen, die halt die Stärke sind für mich des Spiels. Es gibt ja diese ganzen Events und Quests, denen man folgen kann. Und da haben sie immer wieder tolle Ideen. Die haben auch immer wieder scheiß Ideen, ne? Aber sie haben auch immer wieder tolle Ideen und coole Geschichten, die mich wieder erinnern an Sci-Fi-Serien, die ich halt einfach sehr liebe, an Sci-Fi-Bücher, die ich liebe. Und das glaube ich, das wird für mich seinen Reiz nie verlieren, solange sie damit weitermachen. Was ich halt wirklich denken würde, ist, wenn das Ding mal 10 Jahre alt ist, dann 2026, und das ist ja auch nicht mehr so lange hin, wäre vielleicht ein guter Punkt gekommen, drüber nachzudenken, es abzulösen mit einer Fortsetzung, die von Grund auf nochmal Dinge anders macht, was irgendwie so Kriegführung angeht, was vielleicht auch den Ausbau von Planeten angeht, was Usability angeht, also diese ganzen Interface-Sachen, die ich auch gerade erwähnt habe, sehr lang damit nicht erschöpft. Ne? Da gibt's ganz viele Sachen, die halt einfach nicht richtig rundlaufen. So, also ich sag mal, ne, 2 Jahre gebe ich ihnen noch, dann werde ich mal hinfahren und da auf den Tisch schauen. Nach Stockholm. Ich weiß ja, wo sie sind.
Klingt ausgesprochen bedrohlich.
Ja.
Also ich an der Stelle würde jetzt, also spätestens jetzt, mich hinsetzen und sagen, oh Gott, Konzeptphase, Leute, direkt Whiteboard aufstellen und sagen, Stellaris 2, was haben wir? Wir müssen uns beeilen, 2 Jahre haben wir Zeit.
Ja, jetzt gerade bricht der Alarm los in Stockholm und alle rennen wild durch die Gänge und sagen, oh mein Gott, wenn der schon anfängt mit Stellaris 2, dann ist es ernst.
Und versuchen jetzt so ein kreatives Brainstorming zu machen, aber sie sind halt in Todesangst, sie sind halt also völlig panisch und und sind so, mein Gott, ich weiß nicht, was würde Spaß machen? Mehr Raumschiffe, okay, und heften das an so ein Whiteboard panisch und ja. So funktionieren gute kreative Brainstormings.
Richtig, unter Todesangst. Das kenne ich. Stimmt. Ja. Apropos an Whiteboard heften, ich habe die Tierlist noch.
Tierlist
aller jemals erschienenen Add-ons by me. Also nicht von mir entwickelt, sondern nach meinem persönlichen Geschmack. Ne? Das heißt nicht, dass das für euch dasselbe sein muss. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich liste es einfach mal alles auf und sortiere es da ein, wo es für mich steht.
Ja, das ist jetzt der Moment für die Tierlist.
Ja, genau. Und das ist der Moment, wo du dir einen Hund besorgen und mit ihm rausgehen musst, weil es wird... Nee, vielleicht dauert es gar nicht so lange. Wir gucken mal, wie schnell wir durchkommen.
Ja, ich guck mal. Vielleicht klingelt es zwischendurch auch an der Tür. Dann würde ich kurz rangehen und das Paket holen. Wir können das
vermutlich... Oder sieht man die im Hintergrund das Paket auspacken und dann Möbel aufbauen und ja, sowas. Ja. Älter werden, irgendwie die Sonne auf und unter gehen.
Ja,
plötzlich ist Weihnachten.
Ziehen vorbei.
Genau.
Ich pack das Paket wieder ein. Das hat mir doch nicht gefallen. Ich schick's wieder zurück. Ich bin bei der Post. Ich komme wieder. Keine Ahnung, was nicht alles passiert. Mein Gott, ich ziehe aus irgendwann, dann wohnen hier andere Leute
drin. Da kommen andere Leute rein und denken, was läuft denn da noch auf dem Rechner? Was labert der Typ denn da vom Toxoid Species Pack? Ja, aber es ist egal, das gehört dazu.
Okay, wir können es bestimmt einblenden für die Leute, die es in Videoform gucken,
wir werden
oder?
Das einblenden, ich hoffe, also Holger, ich vertraue auf dich, dass du das eingeblendet kriegst. Ich habe extra ganz viele Vorlagen abgegeben und drunter geschrieben, wie man das als guter Manager macht. Bitte umsetzen. So, aber selbst wenn nicht, male ich euch ein Bild mit Worten, denn eine Tierlist ist ja eingeteilt in unterschiedliche Stufen, ne? Hat nichts mit Tieren zu tun, sondern Tier wie eine Stufe, auf die man Sachen einsortiert. Und meine Tierlist geht von D, das ist die schlechteste Stufe, über C, B, A bis zu S. S ist die höchste Stufe, Superior. Ja, also das Beste vom Besten ist in der S-Stufe und ich sag's gleich, da ist nicht viel drin bei Stellaris. Da sind die Sachen drin, die man wirklich braucht. Ich fange bei D an, ne? Wir fangen unten an und tatsächlich ist Cosmic Storms für mich die D-Stufe, weil das mir einfach wenig gegeben hat, dieser Sturm-DLC. Ich liebe meine bierbraune Zivilisation, die hat auch schön Planeten benannt, nach Biersorten, ne? Lager, Ale, irgendwie Weizen, Biergarten hieß ein Planet, der hat üble Sachen durchgemacht.
Oh je.
Aber ich bräuchte es nicht. Auch auf D ist das Plantoids Species Pack, weil ich spiele keinen Salat. Also ich mag es einfach nicht, Pflanzen zu spielen. Das bringt Pflanzen ins Spiel als spielbare Völker. Ist ganz cool, weil die haben so, die können halt Legierungen für Raumschiffe aus Nahrung herstellen, bauen quasi organische Schiffe, die dann aber im Spiel jetzt auch nicht unbedingt so aussehen. Also das gibt mir wenig. Auf der niedrigsten Stufe auch ist das Lithoids Species Pack, also die Steine. Denn ja, die Steine haben schon auch coole Sachen, ne, mit dem Rohstoffe ausdünsten. Aber da fehlt ein bisschen mehr, finde ich. Also da hätten mehr coole Steinursprünge drin sein können, coole Steinvorgeschichten. Ne, irgendwie, du warst früher ein Komet und bist auf den Planeten gefallen und jetzt seid ihr die Kinder des Kometen und mal gucken, was passiert. Ich weiß es nicht.
Also völlig richtig. Ich muss nur gerade lachen, weil ich bin ganz begeistert von deiner Art, Tierlists zu erstellen.
Ja.
Also andere Leute würden vielleicht, so wie du die Sachen beschreibst, so von wegen, ja, ich habe es voll lang gespielt, ich hatte mega viel Spaß auf jeden Fall damit, mir hätte aber halt noch so ein bisschen was gefehlt, würden andere Leute vielleicht sagen, ist halt B-Tier. Aber du sagst eiskalt, nee, das ist das Schlechteste, das ist das absolute Todestier. Das ist, also schlechter kann man das nicht
bewerten an
der Stelle.
Was. Da kommt ja, es geht ja erst los jetzt. So, das letzte Spiel auf der D-Stufe ist das First Contact Story Pack. Das hat zwar zwei ganz okay Sachen, nämlich Tarnvorrichtungen, also dass man Schiffe unsichtbar machen kann, benutze ich aber so gut wie nie, nur um die Stürme auszulösen, aber das mache ich eh nicht gerne, weil Cosmic Storms ist auch auf der D-Tier. Und den Ursprung, die Furcht vor dem Dunkeln, die das ganz cool ist, weil du hast dann einen zweiten Planeten in deinem eigenen Startsonnensystem mit deiner eigenen Spezies drauf und denkst so, okay, warum gibt's uns zweimal? Und die anderen sind auch irgendwie primitiv, also noch in einer sehr frühen Phase. Plus, irgendwo da draußen lauert etwas. So startest du das Spiel. Und dann gibt's halt eine Questreihe, die da drauf eingeht. Ist okay, sind ganz coole Geschichten. Aber ich finde diese ganze First Contact, Erstkontakt-Mechanik im Spiel, dass man die Kommunikation immer erst enträtseln muss und dann passieren Sachen, finde ich absolut komplett langweilig.
Also klassisches D-Tier, auf jeden Fall.
Klicke ich immer weg, wenn da was kommt. First Contact, Erstkontakt, Sachen im Spiel. Alle weggeklickt. Alles mir egal, was da an Events dazu kommt.
Ja, so. Ist klassisches D-Tier. Hat sehr coole Ideen, macht auch voll Spaß. Oh,
ist
das ist mega
Beste,
spannend,
was hier erschienen ist, eigentlich im Vergleich zu anderen Spielen. Aber auf Stellaris-Niveau muss man sagen, D-Tier. Genau.
Ja, absolut, klar.
So, C-Tier. Eine Stufe höher beginnt mit Apocalypse, mit der Erweiterung, die Todessterne bringt, so Titanenraumschiffe, ne, besonders große Raumschiffe, die kämpfen können. Die Marauder kommen damit rein, diese Söldnervölker, die im All unterwegs sind und teilweise auch, ne, zur Krise werden können, wenn sie sich zum großen Khan ausrufen. Brauche ich nicht unbedingt. Also Todessterne setze ich ihnen nicht gerne ein, weil man für die einen eigenen Aufstiegsperk ausgeben muss und dann hast du weniger für andere Sachen. Und käme ich ohne klar, würde ich sagen. Das gilt auch für das nächste auf der C-Stufe, nämlich Federations. Das sortieren viele Leute höher ein, weil diese ganzen Föderationen, diese Bündnisse, die du bilden kannst, die dann auch coole Boni bringen, ne, das ist halt im Midgame was, was irgendwie das Spiel doch bereichert oder was da mehr Optionen reinbringt. Plus die galaktische Gemeinschaft wird ausgebaut, irgendwie mit mehr Dingen, die man irgendwie dort anstellen kann und mehr Resolutionen, die man da einreichen kann. Plus es gibt eine neue Herkunft, die finde ich, okay, die ist wieder ganz cool, deswegen ist auch C-Tier, nicht D, als Scion, nämlich der Zögling eines gefallenen Imperiums, was quasi ein gefallenes Imperium, unglaublich alte, unglaublich mächtige Lebewesen, für die sozusagen deine Sugar Daddies sind. Und dir hin und wieder so mächtige Raumschiffe geben und sagen, da, spiel damit. Und diese Raumschiffe sind so viel stärker als alles, was deine Nachbarn haben zu dem Zeitpunkt. Und du bist dann wie so Richie Rich oder sowas und sagst dann, okay, jetzt habe ich eine Killermaschine. Was mache ich damit?
Ne? Was muss ich dafür tun vor allem?
Ja, du musst nur der Zögling eines gefallenen Imperiums sein.
Na gut.
Ja. Und den Federations-DLC haben, aber C-Tier, weil Föderationen sind einfach nicht mein Ding. Also ich mag diese, ich brauche keine Bündnisse, ich finde es eher, wenn ich eine Föderation gründe, möchte ich alle dann so weit bringen und die Gesetze dieser Föderation so weit ändern, dass doch nur wer das Sagen hat, richtig ich, ne, und dafür, also ja, ich finde das nicht so spannend. So, apropos alleine das Sagen haben, auf der C-Tier auch, ist der Overlord-DLC, habe ich vorhin schon gesagt, diese Vasallenmechaniken, dass man da die Verträge aushandeln kann, detailliert mit Vasallen, wie sehr die dir unterworfen sind oder so. Ist mir doch wurscht. Das sind Vasallen, mit denen rede ich doch nicht mal. Die haben meine Befehle auszuführen. Also, wo kommen wir denn da hin, wenn wir da noch Verhandlungen führen? Das mache ich in Crusader Kings, weil es sein muss. Aber ja, hier doch bitte nicht. Und selbst dann hätte ich noch gesagt, okay, weil es aber trotzdem meiner Spielweise eher entgegenkommt, so ein Overlord zu sein und Vasallen mir anzueignen durch verschiedene Mittel, könnte es auch B sein. Aber wegen einer Sache bin ich richtig sauer, denn eines, was hinter diesem DLC gegated ist, also was man nur machen kann, wenn man ihn hat, sind Hyper-Relays, Hyperraum-Relays, mit denen man sozusagen Space-Autobahnen baut, dass seine Schiffe schneller fliegen können. Und das ist so zentral wichtig in dem Spiel. Also, dass du einfach eine schnellere Fortbewegung hast, weil sonst alles immer ewig dauert. Und das stecken sie nur in den DLC. Das muss zum Hauptspiel gehören. Das ist absolut unverschämt. So.
Ich bin so begeistert von deinem Bewertungssystem. Also erstmal zu sagen, okay, der eine DLC ist im B-Tier. B sind wir, oder?
Nein, nee, jetzt C. Sind wir bei C.
Ach, wir sind noch erst
ja,
bei C.
Ja, das ist immer noch der Schrott jetzt gerade.
Okay, der eine DLC ist im C-Tier, weil ich möchte alleine das Sagen haben. Und der andere DLC, der davon handelt, alleine das Sagen zu haben, ist auch im C-Tier, weil da habe ich ja zu viel zu sagen und das ist mir auch zu viel Arbeit an der Stelle. Und ja, außerdem hat dieser eine DLC eine extrem wichtige und gute Mechanik und deswegen packe ich ihn ins C-Tier, weil nur dieser DLC das hat.
Ja, genau. Gut zusammengefasst.
Ist eine spannende, okay, ja.
Ja. Ja, ich sag ja, das kann alles, ne? Das ist alles Kommentar-Bait.
Verstehe dich immer besser.
So, auf der C-Tier, auch mit dabei ist ein relativ neuer DLC, nämlich Astral Planes. Astral Planes kannst du so Astralrisse erforschen im All. Das ist aber nur eine umgefärbte Archäologie, die es vorher schon gab, ne? Mit so Ausgrabungen. Im Prinzip machst du da nichts anderes. Es sind ganz nette Geschichten teilweise dabei. Du kommst zum Beispiel, das fand ich nett, du kommst einmal in ein Universum, wo alles ganz klein ist. Und dann schubst dein Forschungsschiff versehentlich einen Mond aus der Umlaufbahn eines bewohnten Planeten. Und der Mond ist halt auch ganz klein. Der Planet ist ganz klein, da wohnt ganz kleine Wesen drauf. Und dann musst du halt versuchen, diesen Mond wieder in die Umlaufbahn zurückzubuxieren. Oder du sagst, F it, ja, sind die halt verloren, wenn ihr Planet jetzt plötzlich damit irgendwie schreckliche Gezeiten durchmacht oder was auch immer. Aber trotzdem, also du kriegst dann auch neue Boni. Du kannst dann zum Beispiel irgendwie Psi-Schiffe, so Psi-Flotten beschwören. Das konnten meine religiösen Roboter dann auch, so eine Flotte von Geisterschiffen herbeirufen, aus dem Reich der Geister, aus der Shroud, ne, aus dem Astralreich sozusagen, und mit denen kämpfen. Aber ich fand's einfach nicht so spannend. Also ich Archäologie gibt's eh schon, dann brauche ich Astral Planes in der Form jetzt nicht unbedingt. So, und letztes Spiel, letzter DLC auf der C-Tier, das Humanoids Species Pack, weil da ist tatsächlich das Umgekehrte jetzt der Fall, wie früher bei Mass of Ryan. Da brauche ich nicht noch mehr Menschen. Also, ne, mir reichen schon die Menschen. Ich brauche nicht noch mehr menschenähnliche Humanoide im Spiel. Hat aber auch wieder zwei coole Sachen. Und ich will es nur sagen. Nämlich einerseits einen der besten Ursprünge im Spiel tatsächlich, nämlich die Klonarmee. Ne, du wächst auf als Klonarmee und weißt gar nicht, warum sind wir eigentlich Klone und können uns nur fortpflanzen in so Tanks, ne, und als Klone sozusagen entstehen und nicht irgendwie anders, und kannst dann enträtseln, was dahinter steckt, was eine sehr coole Geschichte ist. Und Eine Spielweise, die ich persönlich gar nicht spiele, aber die sehr lustig ist fürs Rollenspiel, wenn man es möchte, ist der pompöse Purist. Ich denke nicht an den ehemaligen Kollegen von uns, der jetzt einen eigenen Twitch-Kanal hat an der Stelle. Der pompöse Purist ist xenophob, also der hasst Fremde und hochnäsig. Er kann zwar diplomatische Vereinbarungen anbieten in seiner Größe und viel und in seinem Glanz und seiner Glorie, ja, aber er kann sie nicht empfangen. Also dir kann keiner kommen und sagen, hey, lass uns einen Handelspakt machen, aber wenn du dich herablässt zum Abschaum der Galaxis und sagst, wollen wir nicht miteinander handeln, ne, dann kannst du es machen. Wird im Spiel mit den Texten nicht so wiedergegeben, aber ist eine ganz coole Kopfgeschichte. Der pompöse Purist.
So. Ich stelle mir jetzt so eine Maurice-Armee einfach vor.
Ja, genau. Ungefähr so sind die. Ganz liebevoll gesagt an der Stelle. So, aber trotzdem C-Tier, weil Humanoid und Humanoid brauche ich nicht. Wir steigen auf die B-Stufe, ist ja schon die mittlere und dritthöchste. Und das geht los mit Megacorp, ne, mit der Megakonzern-Erweiterung der Ferengi-DLC. Und ich spiele tatsächlich gerne als Megacorp, weil es die beste Spielweise ist für hohe Imperien. Wenn du tall spielst, also dich nicht expansionistisch ausbreitest, sondern sagst, ich bleib vergleichsweise klein, aber errichte halt überall meine Filialen, Zweigstellen, überall in der Galaxis, unterwandere ich alles mit meinen Starbucks-Filialen oder Ähnlichem. Ne? Ersetzt jede andere Kette gerne, wenn ihr möchtet. Das ist eine ganz coole Spielweise und die ist halt dank Megacorp auch sehr spaßig. Deswegen B-Tier. Auch auf dem B-Tier ist das Ancient Relics Story Pack, weil es für Archäologie noch mehr Geschichten bringt und Artefakte. Also diese archäologischen Ausgrabungen sind für mich eine der coolsten Teile des Spiels, weil man da einfach immer wieder auch nette Geschichten dann erlebt und ich mag Archäologie auch im echten Leben, ich mag es, Ruinen auszugraben, finde es immer wieder cool, klar, die wiederholen sich, wenn man es öfter spielt, ne? Aber finde es immer wieder cool, da irgendwas aus dem Boden zu buddeln, was dir dann auch wertvolle Vorteile bringen kann für dein Imperium. Mit diesem DLC hast du davon einfach mehr. Es gibt auch kostenlose, die im Spiel sind, aber in dem Fall, mehr schadet nicht. Ne? Und das ist auch das Original im Vergleich zu Astral Planes, was einfach nur ein astraler Abklatsch davon ist. Auch auf der B-Tier, du siehst aus, als wolltest du was sagen?
Also das hast du dir gerade komplett ausgedacht.
Okay.
Nein.
Du siehst aus, als wolltest du hier dringend weg.
Nein, überhaupt nicht. Ich weiß, dass du eigentlich zum Tierarzt musst, aber offensichtlich hat sich das erledigt.
Ja, also die Zeit nehme ich, es ist ja eine Tierlist auch, das heißt, das sind verwandte Dinge. Die Zeit nehme ich mir jetzt noch kurz, aber dann ich presche durch, so schnell ich kann. Auf der B-Tier sind wir nach wie vor und da gehört auch hin das Distant Stars Story Pack, einfach mehr Geschichten für den Weltraum. Ich mag die Geschichten von Stellaris, ich mag, was mit reinkommt an Anomalien, die man erforschen kann. Ich glaube, der L-Cluster, ein erstmal verschlossenes Sterngebiet, was du aber dann entdecken kannst, wo noch verschiedene Sachen finden kann, je nachdem, was der Zufallsgenerator ausspuckt, kommt damit auch ins Spiel. Also ganz coole Erweiterung für mehr Geschichten. Und jetzt kommen drei Species Packs, die es mir wirklich angetan haben, weil es die besten sind, die es gibt für Stellaris, meiner Meinung nach. Mhm. Nämlich erstens das Necroids Species Pack, mit dem ich den benannten Totenkult spielen kann, der Zombie-Armeen aushebt. Oder eine Nekrophage und eine Necrophage spielen kann. Das sind quasi Parasiten, die andere Spezies infizieren und dann in ihren Leichen leben. Geil. Zumindest meiner Fantasie. Wie die Necromorphs aus Dead Space.
Geil.
Ja, oder?
Parasiten sind der Hammer.
So, das ist toll. Ebenfalls toll ist das Toxoids Species Pack, wo man so giftige Völker spielt. An sich für mich nicht erstmal, das habe ich total ignoriert, weil ich mir dachte, und ja, Gift ist doch blöd. Ja, es sind halt irgendwie dann so, die verschippern Giftmüll dann irgendwie oder was. Aber in diesem Toxoid Species Pack gibt es einen der für mich besten Ursprungsquestlinien in diesem ganzen Spiel, nämlich die Ritter des toxischen Gottes. Das ist ein Ritterorden, so wirklich wie eine Tafelrunde mit Schwert und Umhang und allem, was dazugehört, der sich auf einer Welt entwickelt hat, die vor Jahrtausenden offenbar besucht wurde von einem toxischen Gott, der dann dort chemische Spuren hinterlassen hat. Irgendein Wesen hat diese Welt gestreift und die Ritter des toxischen Gottes haben es sich zu ihrer heiligen Aufgabe gemacht, dieses Wesen da draußen in den Sternen zu finden. Und das ist so eine tolle Questlinie. Also wirklich, wo die hinausziehen und dort ihre Quests erleben und auch Enttäuschungen erleben und diesen toxischen Gott suchen und dann passieren Sachen, ich will nicht spoilern, aber toll.
Also ich, keine Ahnung, rate ich einfach mal, der Plot-Twist ist, er ist in Wahrheit einfach nur ein manipulativer Gaslighter und deswegen wird er der toxische Gott genannt. Das ist meine Theorie.
Ja.
Du siehst aus, als läge ich richtig.
Nee, aber schreibt's in die YouTube-Kommentare, wenn ihr das seid. Letzter DLC auf Stufe B, das Aquatics Species Pack, was strunzlangweilig ist, weil Wasserwesen, who cares? Ja, also wirklich who cares, aber B-Tier alleine wegen einer Sache, wegen einer neuen Herkunft, man kann einen eigenen Drachen haben. Du hast von Anfang an einen Drachen, der in deinem Heimatsystem lebt und da rumfliegt, den du als Gottheit verehrt hast schon immer, ne, weil er halt da durch den Himmel pflügt und mit dem du im Spielverlauf lernen kannst zu sprechen und mit ihm zusammenzuarbeiten. Das ist so toll. Ich meine, du kannst ihn auch einfach aus dem Himmel ballern, wenn du mal irgendwann mächtig genug bist, geht auch. Ja, aber du kannst halt auch ihn zu deinem Verbündeten machen. Und das ist halt super cool, wenn du am Anfang Krieg losbrichst und der Feind rückt an und ist eigentlich übermächtig, kommt in dein Heimatsystem. Ja, aber da ist ein Space-Drache, ja, der euch alle wegbrutzelt, weil er ist halt sehr mächtig. Ne? Mhm. Und alleine wegen dieser Drachensache Aquatics Species Pack auf B.
Mhm.
So, 5 haben wir noch, um sie zu verteilen auf das A- und S-Tier. Auf dem A-Tier ist The Machine Age. Ja, nachdem ich jetzt so lange schon davon geschwärmt habe, zu einer Endgame-Krise zu werden, die Leute in einen riesigen Supercomputer steckt oder all meine Leute virtuell auf den Server zu laden. Das ist einfach klasse. Also ich finde es super,
dein großer Traum, ja.
Super cool. Religiöse Roboter spielen zu können, war immer mein Traum. Jetzt ist er da. Das haben sie toll gemacht. Eine der besseren Erweiterungen oder besten Erweiterungen. Einfach, weil diese Aufstiegspfade halt einfach toll sind. Auch auf der Art hier Nemesis, mein zweites Lieblings-Addon, wenn es ums Böse sein geht. Weil da ist auch Spionage drin. Spionage juckt mich nicht, macht keinen Spaß im Spiel, finde ich. Aber was drin ist, ist, dass du von der galaktischen Gemeinschaft zum galaktischen Wächter bestimmt werden kannst, so wie ich mit meinen Würfeln. Und wenn du galaktischer Wächter bist, kannst du den Palpatine-Move sagen und dich vor den Senat stellen und sagen, hey, wäre es nicht cool, wenn ich für immer euer mächtiger Beschützer wäre? Und wäre es nicht cool, wenn wir gar keine Gemeinschaft wären und auch keinen Senat mehr wären, sondern einfach ein Imperium, wo ich nur das Sagen habe? Wäre das nicht cool? Ja? Machen wir das doch einfach. Fun Fact, habe ich mit meinen religiösen Würfeln dann auch gemacht. Einfach, ja. Weil ich, ne, ich meine, irgendwie müssen wir ja trotzdem umsetzen, dass alle irgendwann würfelförmig werden. Dann waren wir halt das galaktische Würfelimperium. So, das mag ich sehr. Und was Nemesis zum ersten Mal eingeführt hat, war eine Möglichkeit, auch da selber zur Krise zu werden, indem man halt anfängt, irgendwie auch da Dinge zu erforschen, die eigentlich verboten sind oder die gefährlich sind und dann auf die Idee kommt, an einem bestimmten Punkt dieser Krise, es wäre eine gute Idee, einfach alle Sonnen in der Galaxis in die Luft zu sprengen, um dunkle Materie zu gewinnen, aus denen dann, mit der dann unser Volk irgendwie zur Göttlichkeit aufsteigt oder in die Transzendenz aufsteigt. Aber dafür musst du halt Sonnen zerstören. Und die Welten drumherum halt entsprechend auch. So, ja, da, das ist dann dann bist du das Endgame für die anderen. Also ich, das liebe ich einfach.
Ich verstehe deine Tendenz auf jeden Fall. Ich begreife deinen Geschmack.
Ja, wäre eigentlich S-Tier, finde ich, gerade wegen dieser Krisenmechanik. Aber du kannst als diese Krise spezielle Raumschiffe bauen und die sind hässlich. Weil die sehen aus wie so Piratenraumschiffe. Das sind einfach wiederverwertete Modelle von Piraten. Ich verstehe es bis heute nicht, warum sie das gemacht haben. Wenn ich eine Krise bin, will ich coole Flotten. Das ist doch das Einzige, warum man böse wird. Man möchte cool aussehen.
Aber sehen sie aus wie Piratenschiffe oder Piratenraumschiffe?
Na, Piratenraumschiffe, so zusammengenagelte Schrottschiffe halt.
Ja, ich verstehe. Weil ich meine, Piratenschiffe im Weltall war halt mega cool, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass dich das auch wütend macht, weil du Piraten ja hasst.
Ja, das würde mich noch wütender machen. Aber, ne? Ja, aber das genau deswegen macht's mich also wütend, weil ich Piraten hasse.
Ja, okay.
Ich denke mir, alles andere wäre besser gewesen als dieser Piratenschiff-Nonsens. Mhm. Aber trotzdem toller DLC. Imperator werden, total gut, macht Spaß. Nemesis, A-Tier. Letztes Spiel, letzter DLC auf der A-Stufe. Synthetic Dawn, ich habe es vorhin schon gesagt, zum ersten Mal spielbare Roboter und man braucht dieses Storypack, um diesen Robotern auch spezielle Ausrichtungen geben zu können. Ne? Und dazu gehören die abtrünnigen Servitoren, was Roboter sind, die eigentlich nur das Beste wollen für organische Lebewesen und sie wie die Menschen in Wall-E in so Wohnkomplexe einmauern, mehr oder weniger, wo sie einfach mit allem versorgt werden, was sie brauchen für den Rest ihres Lebens. Ob die da nicht drin sein wollen oder nicht, spielt keine Rolle. Die wollen da bestimmt drin sein. Wir sammeln einfach alles zusammen, was wir finden an organischen Lebewesen und packen sie da rein. Wunderbar.
Okay, ja.
Ja. Außerdem hat es ein gefallenes Maschinenimperium eingeführt, was einfach sehr nett ist, weil es ist einfach total verwirrt. Also das sind so uralte Maschinen, die aber nicht mehr richtig funktionieren und du weißt überhaupt nicht, was wollen die von dir. Manchmal kommen sie und sagen, oh, ihr seid alle krank und müsst geimpft werden. Wir müssen das jetzt machen. Und dann kannst du sagen so, wie wär's mit nein? Oder du kannst sagen, okay, mach halt mal gucken, was passiert. Ja, und ich verrate nicht, was passiert, aber so ist dieses Maschinenimperium und es ist immer lustig, mit denen irgendwie zu interagieren.
Schön. So. Ich muss sagen, auch in so Boxen gesteckt zu werden und versorgt zu werden, klingt nach einem einfacheren Leben.
Ich finde das auch gut.
Ja, ich würde da vielleicht gar nicht, also ich meine nicht, dass ich nein sagen dürfte, aber vielleicht würde ich nicht mal nein sagen. Vielleicht würde ich sagen, oh ja, ich meine, klar.
Also geben dir bestimmt auch Videospiele.
Ja, also wenn du sagst, alles, was ich brauche.
Ja.
Ich weiß nicht, wie wortwörtlich ich das nehmen darf, aber wenn ich alles habe, was ich brauche, also alles, auch auf einer metaphysischen Ebene.
Ja, das ist eine spannende Happiness. Philosophische Frage, dann, so gesehen. Ja. Schreibt dann, in die Kommentare. Ah, okay, S-Tier, die absolut höchste Stufe in Stellaris ist einmal Utopia. Das war damals der allererste DLC, der jemals erschienen ist für dieses Spiel. Und die Gelehrten sind sich weltweit einig, der gehört in die höchste Stufe, weil man ihn braucht. Also Stellaris ohne diesen DLC zu spielen, ist einfach ist nicht so gut. Ja, also den musst du haben, den gibt's auch inzwischen immer auch in den Sales relativ günstig oder halt nicht mehr so teuer, wie er damals war. Der führt Megastrukturen ein, die man im All bauen kann, wie so eine Dyson-Sphäre, die einem kompletten Stern seine Energie entzieht, oder Ringwelten, die du selber bauen und auf denen du dann leben kannst. Du kannst mit diesem DLC die organischen Aufstiegspfade gehen, also Psionik zum Beispiel erforschen und dein Volk zu so einem Psi-Core machen, die mit der Shroud kommunizieren können, also mit den Mächten des Jenseits. Und da sind halt welche dabei, die cool sind, und es sind welche dabei, die sagen, hey, mach ein Geschäft mit mir, dann bist du ganz irgendwie 100 Jahre lang oder 50 oder so ultra mächtig, und dann schauen wir mal, was passiert. ganz coole Sachen. Du kannst Synthese erforschen und deine Körper, deine schleimigen, fleischigen, organischen, schwächlichen Körper aufgeben und dich stattdessen in Roboter transferieren lassen, was für religiöse Imperien in diesem All ein ganz besonderer Moment ist, wenn plötzlich noch ein Roboter-Imperium mehr da ist und sagt, hey, look, wir haben jetzt strahlende Metallkörper, in denen wir leben, und das religiöse Imperium sagt so, Freunde,
Was für ein blöder Dienstagmorgen.
Ja, genau, das sagen sie dann. Ja, das ist dann die diplomatische Antwort darauf. Und mit Utopia konntest du zum ersten Mal Schwarmbewusstseine spielen. Also einen alles fressenden Schwarm, wie ich ihn mehrfach gespielt habe in meiner Geschichte, der uns bestimmt auch hören würde, glaube ich. Weil der frisst ja die ganze Zeit nur, der braucht auch ein bisschen Ablenkung nebenher.
Ja, ja.
Also ein alles fressender Schwarm, große Podcast-Fans. ich denke, viele von euch können sich damit auch identifizieren oder auch nicht. Schreibt sie, kommt. So. Das ist Utopia, absolute S-Tier. Und das zweite auf S-Tier ist das Leviathan Story Pack. Ich hasse diese englische Aussprache. Ich glaube, es ist Leviathan. Aber es ist ja wurscht an dem Moment. Sondern was wichtig ist, ist, damit kommen riesige Bestien ins Spiel und Dinge und Monster und Konstrukte, die man im All finden kann und besiegen kann oder auch Questketten mit ihnen erleben kann, die dieses All einfach noch so viel faszinierender machen. Also findest zum Beispiel einen uralten Drachen, der einen Schatz bewacht auf irgendeinem Planeten. Du findest einen Roboter, der Sonnen verschlingt, und du weißt gar nicht warum. Also warum macht er das? Aber das ist halt, es bringt diesen, auf Englisch würde man sagen, diesen Sense of Awe, ne, dieses Ehrfürchtige, was eigentlich ein Weltraumszenario braucht und was Starfield nicht hat zum Beispiel. Ne? Deswegen fand ich das immer kein gutes Space-Game, zumindest erstmal. Also dieses Ehrfurchtgebietende, wenn du hinausziehst und siehst, oh mein Gott, hier sind nicht nur Sachen, ne? Deswegen danke Archäologie, danke all die Events, die drin sind. Hier sind Sachen, die unglaublich viel älter sind als ich. In diesem Universum haben Dinge schon gelebt, als wir noch irgendwie eine Amöbe waren in der Ursuppe. Und das ist das eine. Und es gibt Dinge, die so viel größer sind und so viel gefährlicher, als wir es uns jemals hätten vorstellen können. Also das ist das Tolle einfach an Stellaris für mich. Und das ist das Tolle an diesem Storypack, dass es das noch vermehrt und neue Dinge hinzufügt. Und was passieren kann, und jetzt ist es absolut am Ende und an der Spitze der Fahnenstange für mich, es greift ein Motiv auf aus Babylon 5, aus der besten Science-Fiction-Serie, die jemals gedreht wurde, nämlich den Himmelskrieg. Der War in Heaven kann ausbrechen zwischen zwei gefallenen Imperien, die normalerweise einfach das ganze Spiel lang da sitzen, wie so ein Opa an der Straßenbahnhaltestelle und gar nichts machen. Ne? Mhm. Weil das sind halt einfach alte, mächtige Völker, die es gar nicht nötig haben, sich mit dir abzugeben, bis du irgendwann mächtig genug bist, um an ihre Tür zu klopfen und zu sagen, hey, schöne Planeten habt ihr da, ich glaube, das sind meine. So, das sind gefallene Imperien normalerweise. Dieser Himmelskrieg bricht aber aus, wenn die erwachen, wenn die wieder aktiv werden. Und dann eines dieser Völker sagt, hey, wir wollen hier nicht mehr bräsig an der Straßenbahnhaltestelle rumsitzen. Wir haben uns gedacht, wie soll ich sagen, wir unterjochen euch jetzt alle. Also ihr dient uns jetzt. Ne? Wir sind jetzt hier der Palpatine-Freund und brechen sozusagen einen Krieg vom Zaun. Und dann erwacht ein zweites rivalisierendes Imperium und sagt, so nicht. Wir sind hier der Oberhoncho und wir weisen euch jetzt in eure Schranken, zusammen mit den anderen Leuten, die sich mit uns verbünden, sonst bringen wir sie um. So, und du hast halt dann zwei Riesen in diesem Sandkasten gegeneinander kämpfen und musst selbst überlegen, entweder schlage ich mich auf eine Seite oder ich stelle mich neutral in die Mitte und bekomme von allen aufs Maul. Und das ist die Story von Babylon 5. Das, darum geht diese Serie. Und das ist fantastisch.
Da wächst, wenn du das alles so erzählst, in mir gerade der Wunsch, das interessiert mich sehr, was du dazu denkst, tatsächlich mal ein Rollenspiel im Stellaris-Universum umgesetzt zu haben, mit nur so ein oder zwei komprimierten Stories von denen, die du zum Beispiel gerade genannt hast, mit einem Weltraumdrachen, der einen Schatz versteckt oder einem riesigen Roboter, der Sonnen verschlingt oder dieser Kriegssituation. Und dann so ein komprimiertes, gar nicht Open-World-Rollenspiel, nur so ein komprimiertes Story-Rollenspiel, was sich nur diese eine Story vornimmt. Das wäre doch ziemlich cool, oder?
Nee.
Na gut.
Na, sie sind ja alle drin. Ne? Du kannst es ja erleben. Ich glaube, das ist ja das Besondere für mich, einfach diese Geschichten zu erleben. Und es gibt sie ja oft schon. Ne? Siehe Babylon 5 und diese Himmelskrieg-Geschichte.
Ja, aber man will sie doch hautnah erleben. Man will sie doch selber als Charakter vielleicht erleben.
Eigentlich müsstest du, aber das sind auch vieles Motive, ne, aus Science-Fiction-Romanen, die es schon gibt und so. Mhm. Also vieles von dem, ich kenne auch nicht alle Romane, die es gibt. Ja, also nicht falsch verstehen.
Was?
Aber ich glaube, die Leute da draußen, die Science-Fiction erfahren sind, können vieles von dem, was ich jetzt erwähne. Ich meine, die Klonarmee, ne, wo kommt denn das nochmal vor?
Habe ich noch nie gehört.
Vieles davon sind einfach Motive, wie man sie kennt. Gut, die Ritter des toxischen Gottes kann auch was sein, aber das würde ich super gerne einfach, das würde ich auch gerne als Serie erleben, wenn du von so einem vergifteten Abgrundplaneten einfach kommst und sagst, hey, ich möchte das Wesen finden, das uns das angetan hat, aber nicht um dich zu rächen, sondern weil es dein Gott ist. Und weil du ihm alles verdankst, all deine Giftigkeit verdankst du dem großen Blob, ja. Und das wäre was ich super gerne sehen würde. Also ja, doch, ich gebe dir recht. Es kann schon viele Geschichten geben. Ich finde, vielleicht das als allerletzten Punkt. Es gibt zu wenige große Science-Fiction-Rollenspiele. Also deswegen hängen ja Leute auch so an Mass Effect oder an den ersten drei Mass Effect-Teilen zumindest, weil das einfach mal ein großes Sci-Fi-Universum mit Tiefe, mit Vergangenheit, das sehr ausgearbeitet ist, war. Und davon hast du so gut wie keine sonst. Außer natürlich halt irgendwie, wenn man Star Wars zählt oder so, aber das ist nicht dasselbe. Ne? Also, das ist ein richtig schönes Sci-Fi-Rollenspiel. Vielleicht wird ja Exodus sowas, ne, möglicherweise.
Ich meine, Outer Worlds, es war natürlich viel komprimierter. Ja. Das war jetzt nicht so fokussiert auf richtig tiefe Lore oder so, aber es war schon auch in die Richtung.
Ja. Was halt Mass Effect hatte, waren auch diese riesigen Dinge im All. Ne? Die Citadel, die Reaper. Na, dieses, auch die Vorgeschichte, die Reaper kommen halt alle, was weiß ich, wie viele 10.000 Jahre. Also ist auch schon vor mir viel passiert. Also hat so eine ähnliche Dimension, wie es auch diese Stellaris-Geschichten für mich haben. Einfach, dass du merkst, dieses Universum hat halt schon lange gelebt, bevor die Menschen überhaupt wussten, was das Weltall ist. Hm. Ne? Und sowas würde ich mir gern häufiger wünschen. Ich hoffe, jetzt schrillen bei ganz vielen Rollenspielstudios die Alarmglocken, die jetzt sagen, hey, wir müssen dringend irgendwie neue Spiele entwickeln. Und ich sag's an der Stelle der Vollständigkeit halber auch noch dazu, Destiny ist das nicht. Weil, ja, Destiny war auch so ein bisschen so und hätte so werden können tatsächlich. Ne, mit dem Wächter und du weißt nicht, oder dem Reisenden und du weißt nicht, wo kommt der her? Was ist da passiert? Was ist da draußen im All passiert? Ja, ich weiß, es gibt viele Geschichten und inzwischen ist die Lore auch, ich sag mal, stimmiger, als sie zum Release war. Aber das war mir immer ein bisschen zu wirr und mich nicht so mitreißend. Schade, ja. Eigentlich.
Ja.
So. Jetzt haben wir lange über Stellaris geredet. Wir haben eine Tierlist gemacht. Ich muss zum Tierarzt. Aber ich muss auch eines noch sagen. Es gibt einen Anlass dafür, dass wir über Stellaris geredet haben, was ein Thema war, was ich mir so lange gewünscht habe, aber nicht machen durfte. Nämlich deinen Abschied zu den Sternen. Mhm. Geraldine, du wirst uns verlassen.
Ja, ich meine, ich hoffe nicht zu den Sternen, das wäre relativ weit weg, aber ich werde zumindest leider erstmal diesen Podcast und diesen Kanal hier verlassen und aufbrechen, um, ich weiß nicht, meine Würfeligkeit zu entdecken oder die Menschheit zu unterjochen. Was man so macht, das habe ich in nächster Zeit vor.
Ich sage vielen Dank einfach, weil gerade bei Was spielst du so, was spielst du so? Ne? Das muss man einfach sagen. Du hast es so fantastisch gemacht. Die nicht würfelförmig genugen, aber doch fantastischen Einleitungen. Das hat einfach zu diesem Format gehört. Wir würden es an der Stelle tatsächlich auch pausieren. Ne? Also Was spielst du so an sich geht erstmal in eine Kreativpause. Ich möchte es nicht aufgeben. Ich glaube, es kommt wieder. Mhm. Ich mag es auch sehr gerne, weil ich mag so kompakte Podcasts auch, so wie den jetzt, ne, der über eine Stunde schon dauert, einfach kurz und fluffig über ein Spiel mal reden, was spielst du so eigentlich sein sollte, was heute ein bisschen ausgeufert ist. Also das möchte ich nicht aufgeben. Aber jetzt gibt's erstmal eine Pause und ich sage an der Stelle, ach, vielen Dank, Geraldine, und vielen Dank, dass du auch nochmal da warst und mich hast über Stellaris reden lassen. Das bedeutet mir echt viel.
Ja, da haben wir uns gegenseitig noch ein Abschiedsgeschenk gemacht mit der Oblivion-Folge im großen Podcast und mit der Stellaris-Folge hier bei Was spielst du so? Und das war ja auch sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Was spielst du so, noch eine Abschiedsfolge, zumindest von mir Abschiedsfolge zu gönnen, weil Was spielst du so wirklich einen ganz, ganz großen Platz in meinem Herzen hat und vor allem die Was spielst du so Community. Und ich hoffe, dass ihr, ja, was hoffe ich denn? Mein Gott, ich wünsche euch das Allerbeste. Nein, pass auf, ich mache jetzt zum allerletzten Mal, zumindest vorerst, meine, ich hoffe, Was spielst du so Verabschiedung. Sind wir bereit?
Ja.
Gut, ich hoffe, ihr habt die letzten, muss ich kurz schauen, 70, 80, 82 Minuten auf einem weißen Plastikgartenstuhl gesessen, den Podcast mit eurem sehr alten Großvater gehört, ein Streukäsetütchen geöffnet, endlich das komisch geformte Ersatzteil irgendwo eingebaut, ein Anleitungsheftchen selbst geschrieben und das Konzept von Einleitungen und dem Leben grundsätzlich überdacht. Wir hören uns bestimmt eines Tages wieder und bis dahin, macht's gut. Letzte unerwartete Stellaris-Frage. Stellaris, super Spiel, hä?
Ist okay, ja.
Ah, okay.
Ja, B-Tier.